Herzlich willkommen zu Episode Trommelwirbel 100 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir haben tatsächlich die 100. Episode erreicht. Großes Jubiläum. Die 100. Episode, das ist ein großer Schritt für einen Podcaster. Aber für unsere Reise bedeutet das, wovon wir heute hier erzählen werden, den noch viel größeren Sprung. Also quasi a big step for a podcaster, but a giant leap for a bicycle tour.
Ja, denn wir berichten jetzt hier über den zentralen, den essentiellen Teil unserer Rückkehr nach Europa. Wir nehmen jetzt hier gerade auf am Montag, den 4. Mai 2026, und zwar in der Stadt Narva. Und die liegt in Estland. Das heißt, wir sind tatsächlich wieder zurück in der EU. Und das fühlt sich auch schon so ein bisschen nach Heimat an. Einerseits im Vergleich zu dem, wo wir gerade herkommen, aber vor allem auch, wenn man sie, also die EU jetzt zuletzt 1230 Tage, also über 3 Jahre zuvor verlassen hat. Wir sind Belinda und Tizian und wir sind 3,5 Jahre lang mit dem Fahrrad von Karlsruhe nach Neuseeland gefahren. Von Neuseeland aus sind wir dann nach Tokio geflogen. Das war im Grunde auch schon ein ziemlich großer Sprung für unsere Reise. Aber nachdem wir von Tokio in den Nordosten Südkoreas geradelt sind, haben wir jetzt zum eigentlichen Giant Leap in Richtung Heimat angesetzt.
Die letzte Episode, die hatten wir noch in Sokcho, der Hafenstadt an der Ostküste Südkoreas, aufgenommen und veröffentlicht. Das ist jetzt gut 3 Wochen her. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Wochen eine Strecke von rund 10.800 Kilometern zurückgelegt, um eben von Südkorea nach Estland zu kommen. Aber wir müssen zugeben, sind wir nicht alles mit dem Fahrrad gefahren, aber wir sind auch nicht geflogen. Stattdessen haben wir ausgenutzt, dass es da ja irgendwo zwischen Südkorea und Estland die längste Eisenbahnstrecke der Welt gibt, die Transsibirskaja Magistral, die Transsibirische Eisenbahn.
Ja, wir wollen nun also darüber berichten, wie wir mit der Fähre von Südkorea nach Wladiwostok gefahren sind, dann mit der Transsibirischen Eisenbahn von Wladiwostok nach Moskau und weiter mit dem Zug in die alte Zarenstadt St. Petersburg. Und auch wenn wir dann noch den letzten Abschnitt von St. Petersburg nach Estland geradelt sind, wird es hier natürlich trotzdem eine Episode, in der das Radreisen nicht so sehr im Mittelpunkt steht wie sonst. Jedenfalls nicht im Sinne von Reisen auf dem Fahrrad. Aber natürlich war das Fahrrad schon immer an unserer Seite mit dabei. Und alleine das hat uns natürlich schon vor ein paar Herausforderungen gestellt, die wir ohne Fahrrad wahrscheinlich nicht gehabt hätten.
Ja, da gibt es einiges zu erzählen. Und weil das so ist und weil wir ja außerdem zufällig auch gerade noch die 100. Episode feiern, haben wir uns gedacht, zur Feier des Tages machen wir eine Doppelepisode draus. Das heißt, die erste Hälfte von Sokcho bis Moskau, die packen wir jetzt hier in diese Episode 100. Und den zweiten Teil von Moskau bis nach Estland, bis nach Narva, hier in die Stadt, wo wir das gerade aufnehmen, der kommt dann in eine neue Episode 101, die wir aber, und das macht das Ganze dann zur Doppelepisode, fast gleichzeitig veröffentlichen werden, also wahrscheinlich mit einem Tag Unterschied. Dass unser Bericht jetzt hier über die letzten 3 Wochen unserer Reise etwas länger werden wird, das liegt unter anderem auch daran, dass es unser Plan und Ziel ist, das Kunststück zu vollbringen, dass diese beiden Episoden sowohl Reisebericht als auch Reiseführer in einem werden. Das heißt, wir wollen natürlich, so wie immer in diesem Podcast, erzählen, was wir erlebt haben und wie wir es erlebt haben und in gewohnter Manier von den Sehenswürdigkeiten in Wladiwostok, Moskau und St. Petersburg berichten. Aber wir können uns vorstellen, dass sich einige von euch auch für die Organisation dieser Heimreise zurück in die EU interessieren. Und daher wollen wir auch recht detailliert darauf eingehen, wie wir uns vorbereitet haben, wie wir die Tickets gebucht haben und viele derlei Dinge mehr. Das nimmt natürlich ein bisschen Zeit und Raum hier in Anspruch. Wer sich jetzt aber zum Beispiel nicht so sehr für die Details der Buchung der Fähre von Südkorea nach Russland interessiert, den möchten wir auf unsere Kapitelmarken zu dieser Episode hinweisen. Da könnt ihr dann nämlich auch einfach direkt nach Wladiwostok springen oder direkt zur Transsib oder was auch immer euch eben im Besonderen interessiert. Und wenn euch irgendwas nicht interessiert, könnt ihr das halt dann entsprechend so überspringen. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass wir alle harten Infos und Fakten und Tipps zur Organisation dieser Rückkehr, also alles, was irgendwie praktisch relevant ist, über unsere Rückkehr von Korea in die EU auch nochmal schriftlich in englischer Sprache auf der Episodenseite zusammengefasst haben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und Schritt 1 bei der Organisation dieser Rückkehr ohne Flugzeug von Südkorea in die EU war, das russische Visum zu beantragen.
Ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass wir auf diese Tour nach Russland kommen. Wir sind ja schon von Georgien durch Russland nach Kasachstan geradelt. Darüber haben wir in Episode 48 dieses Podcasts berichtet. Und in dieser Episode 48 haben wir auch schon einen ausführlichen FAQ-Teil zum russischen Visum gemacht. Da waren wir auch kurz auf die verschiedenen Visa-Optionen eingegangen und haben erklärt, warum wir damals ein richtiges Touristenvisum von der Botschaft beantragen mussten und eben kein E-Visum beantragen konnten. Nämlich, weil man mit dem russischen E-Visum nur an ausgewählten Grenzübergängen nach Russland ein- und auch aus Russland ausreisen darf. Und damals hat das eben für uns nicht gepasst. Aber jetzt sieht es anders aus, denn sowohl der internationale Fährhafen in Vladivostok als auch der Grenzübergang zu Estland bei Narva, beide sind zulässig für das E-Visum. Als wir damals den FAQ-Teil zu Episode 48 aufgenommen hatten, hätte man mit einem E-Visum bis zu 16 Tage lang in Russland bleiben können. Das haben sie in der Zwischenzeit auf 30 Tage erhöht.
Ja, also das heißt, jetzt ist es eben so, dass man innerhalb der 120 Tage nach Ausstellung des E-Visums zu einem beliebigen Zeitpunkt einmal ein- und ausreisen darf, wobei zwischen dem Ein- und Ausreisezeitpunkt eben nicht mehr als 28 Tage liegen dürfen. Also so, dass man quasi inklusive des Ein- und Ausreisetages, der eben mitzählt, auf maximal 30 Tage Aufenthalt kommt. Also wir haben das russische E-Visum beantragt, als wir damals in Busan waren. Das heißt, es war noch so 2 bis 3 Wochen vor unserer geplanten Einreise nach Russland. Und an sich war jetzt diese Website für diesen E-Visumsantrag auch echt völlig gut gemacht, würde ich sagen. Also alles, was jetzt da irgendwie nicht selbsterklärend war, wurde gut erklärt. Und das dann auch auf Englisch natürlich. Und eigentlich fallen mir jetzt nur 2 Sachen ein, die man vielleicht beachten muss. Zum einen braucht man eine Krankenversicherung, die auch in Russland gültig ist und muss dann da im Visumsantrag auch die Versicherungsnummer angeben. Für uns war das jetzt kein größeres Problem, weil unsere Auslandskrankenversicherung ProTrip von Dr. Walter zum Glück weltweit gültig ist und zwar insbesondere auch unabhängig davon, ob es für das entsprechende Land eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt gibt oder nicht. Aber das ist nicht unbedingt bei jeder Auslandskrankenversicherung der Fall. Manche gelten eben nicht in Ländern, wo es eine Reisewarnung gibt vom Auswärtigen Amt. Und dann muss man halt unter Umständen speziell nur für seine Zeit in Russland noch eine Krankenversicherung abschließen, die dann auch in Russland gültig ist. Also in irgendeiner WhatsApp-Gruppe von Radreisenden wurde da der Anbieter Solidarity empfohlen. Keine Ahnung, können wir jetzt nichts dazu sagen zu diesem Anbieter, aber wir wollten es so als Ansatz für eine Recherche, falls es jemand von euch braucht, trotzdem hier mal genannt haben.
Ja, die zweite Sache, die vielleicht gut zu wissen ist, das ist nämlich das Einzige beim Antrag, was nicht so selbsterklärend ist, das sind diese Formularfelder, bei denen man angeben soll, welche Person oder Organisation man in Russland besuchen möchte, weil wir möchten ja niemanden besuchen. Direkt darunter muss man die geplanten Hotels eintragen. Da haben wir irgendwelche Hotels in Vladivostok, Moskau und St. Petersburg eingetragen, hatten keine Buchung oder sowas dafür, wie wir es halt immer so machen bei jedem Visumsantrag. Und dann, so haben wir es in irgendwelchen Blogs gelesen, soll man sein erstes Hotel einfach nochmal dort eintragen, wo nach der Person oder Organisation gefragt wird, die man besuchen möchte. Ja, und am Ende muss man für das Visum natürlich noch bezahlen. Und das klappt aber tatsächlich auch mit einer deutschen oder internationalen Kreditkarte, obwohl Russland ja aufgrund der Sanktionen vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten wurde. Ein Hinweis darauf, wie die Russen diese Sanktionen hier beim E-Visum umgehen, gibt die Tatsache, dass man das Visum am Ende in Dirham bezahlt, also in der Währung der Vereinigten Arabischen Emirate. Entsprechend kostete uns das Visum 202 Dirham pro Person. Das entspricht rund 50 Euro. Und dann steht da dann auch, dass man innerhalb von 4 Tagen eine Antwort auf den Antrag bekommt. Also entweder bekommt man dann direkt das Visum oder es wird noch nach weiteren Angaben oder Dokumenten gefragt. Aber bei uns hat scheinbar alles gepasst und als wir dann nach 4 Tagen nochmal auf die Website gegangen sind und danach geschaut haben, konnten wir direkt das E-Visum als PDF runterladen.
ja, komischerweise kam die Bestätigungs-E-Mail erst nochmal ein paar Tage später. Aber ja, wenn man sich quasi proaktiv online angemeldet und eingeloggt hat und nachgeschaut hat, war das Visum schon nach 4 Tagen dort verfügbar. Der nächste Schritt unserer Heimreise oder der Planung und Organisation unserer Heimreise war dann die Buchung der Fähre von Südkorea nach Vladivostok. Es gibt da grundsätzlich 2 verschiedene Fährverbindungen. Eine von der Reederei Duwon Shipping. Die fahren immer montags von der Stadt Donghae nach Vladivostok. Und dann gibt es noch eine 2. Verbindung von der ebenfalls südkoreanischen Reederei GNL. Bei der ist die Abfahrt in der Stadt Sokcho. Sokcho liegt 50 Kilometer ungefähr südlich von der Grenze zwischen Nord- und Südkorea an der Ostküste Südkoreas. Und Donghae, wo die andere Fähre abfährt, liegt dann einfach nochmal ungefähr 100 Kilometer weiter südlich. Beide Fähren fahren also einmal pro Woche. Und wir hatten Kontakt zu ein paar Leuten, die in der Vergangenheit schon die Fähre von Donghae genommen hatten. Das scheint auch so die Verbindung zu sein, die es schon länger gibt. Also auf einem Reiseblog irgendwo haben wir gelesen, dass es die einzige Verbindung zwischen Südkorea und Vladivostok wäre. Aber auf der OpenStreetMap war eben auch eine Fährlinie von Sokcho aus eingezeichnet. Also haben wir da einfach mal zielgerichtet gegoogelt und siehe da, wir haben die Website der GNL-Reederei gefunden, wo dann eben auch die Fähre von Sokcho nach Vladivostok beworben wurde. Und auch wenn wir jetzt keinen Bericht, keinen Blogartikel oder ähnliches finden konnten von jemandem, der diese Fähre schon mal benutzt hat, zumal mit einem Fahrrad, haben wir gedacht, naja, also irgendjemand muss ja immer irgendwann der Erste sein, der sowas mal macht. Also lass uns das doch mal ausprobieren.
Ja, vor allem auch, weil die Abfahrt in Sokcho uns im Vergleich zu Donghae nämlich geografisch ein bisschen besser in den Kram gepasst hat, weil wir in Südkorea noch die Cross-Country-Cycle-Road möglichst weit radeln wollten, haben wir in der letzten Episode von erzählt. Und da kann man dann halt recht weit im Norden vom Land raus an der Küste. Und außerdem war die Fähre von Sokcho ein Ticken günstiger, wobei das auch ein bisschen von der Reiseklasse abhängt. Also vergleicht vielleicht gegebenenfalls nochmal genau die Preise, wenn das für euch interessant oder ausschlaggebend sein könnte. Ja, und dass wir noch von niemandem gehört hatten, der diese Fähre mit Fahrrädern benutzt hat, hat uns jetzt auch nicht so sehr abgeschreckt, weil auf der Website der GNL nämlich ziemlich eindeutig stand, dass man Fahrräder mitnehmen darf und die auch einen speziellen Preis haben. So, nachdem wir jetzt also das russische E-Visum in der Tasche hatten, haben wir uns an die Buchung der Fähre gemacht. Die Chronologie zu diesem Buchungsprozess hatten wir schon in der letzten Episode erzählt. Aber wir fassen das jetzt nochmal kompakt zusammen und ergänzen noch ein paar Details. Also zuerst haben wir versucht, über die Website von GNL zu buchen. Da konnte man aber in dem Formular für die persönlichen Daten als seine Staatsbürgerschaft nur Koreanisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Kasachisch und Usbekisch auswählen. Aus welchen Gründen auch immer. Wir wussten aber von den Berichten von den anderen Leuten, die die Donghae-Fähre genommen haben, dass man dort auch nicht auf der Website buchen kann, sondern eben eine E-Mail schicken muss. Und in einem Bericht hieß dann, man soll da direkt alle Unterlagen, also inklusive russisches E-Visum, an die E-Mail anhängen. Deswegen haben wir das auch vor der Buchung beantragt und außerdem eben noch eine Kopie vom Reisepass. Also haben wir uns halt gedacht, ja, probieren wir das auch für die Sokcho-Fähre mal aus, analog dazu. Haben also eine E-Mail aufgesetzt, in Englisch einmal und drunter noch die koreanische Übersetzung. Haben Visa und Passkopien angehängt, haben in der Mail nochmal alle wichtigen persönlichen Daten angegeben, also Namen, Geburtsdaten, Nationalitäten, Passnummern und natürlich auch die Daten der Fährverbindungen, die wir nehmen wollen, also gewünschter Abfahrtstermin und Reiseklasse. Wir haben uns für den 18. April und für die Klasse Standard entschieden. Das ist eine 6-Bett-Kabine, aber die war schon teuer genug. Und wir haben natürlich auch noch erwähnt, dass wir Fahrräder dabei haben.
Ja, und diese Buchung per Mail hat eigentlich auch echt gut funktioniert. Also wir haben schon am nächsten Tag gleich eine Antwort-E-Mail bekommen. Da war dann eine Rechnung als PDF im Anhang und dieser Rechnung zufolge sollten wir innerhalb von 4 Tagen 838.000 koreanische Won an ein koreanisches Bankkonto überweisen. Das sind knapp 500 Euro und dieser Preis, dieser Betrag, der setzt sich zusammen aus 220 Euro pro Person für das Ticket in der 6-Bett-Kabine. Das ist auch der Preis, der auf der Website angegeben war. Und dazu dann noch 24 Euro pro Person Hafengebühr, Port Tax. Und gut, das Fahrrad kostet dann auch nochmal 30 Euro, aber das ist da in dieser Rechnung noch nicht enthalten, weil das zahlt man letztlich dann erst am Abfahrtstag vor Ort am Fährterminal. Wir hatten noch nie zuvor in unserem Leben eine Auslandsüberweisung gemacht, aber wir wurden dann von unserer Hausbank, sage ich mal, also von der DKB, bei der wir sind, im Online-Banking dort an ihren Partner Wyss verwiesen. Das ist so ein Dienstleister für internationalen Geldtransfer mit Sitz in London. Und ja, dort musste man dann eben ein Kundenkonto machen und konnten dann dort das Rechnungs-PDF hochladen. Und Wyss hat dann entsprechend die gewünschten 838.000 Won nach Korea geschickt, haben dafür natürlich auch nochmal eine Überweisungsgebühr genommen von ungefähr 1%, also in unserem Fall 5 Euro. Aber dann ging es wirklich in Sekundenschnelle und schon am nächsten Tag hat uns dann auch die Reederei eine E-Mail geschickt, wo sie bestätigt hat, dass das Geld angekommen ist und da waren dann schon auch die Fährtickets als PDF angehängt.
Ja, wir hatten also erst die Fähre mit Abfahrt am 18. April gebucht, aber dann, das haben wir auch in der letzten Episode schon ausführlich erzählt, wiederum einen Tag später kam da ja noch die Sache dazu, dass die GNL alle Fahrten nach Vladivostok ab dem 18. April wegen der aktuell hohen Treibstoffpreise bis auf unbestimmte Zeit aussetzt. Und deswegen haben wir da dann einfach geantwortet, nach kurzer Bedenkzeit. Gut, können wir dann einfach eine Woche vorher fahren, am 11. April, wenn das geht. Und das war dann eben auch ganz unkompliziert. Die haben uns einfach direkt die neuen Tickets für den 11. April zugeschickt. Für alle Nachfolgenden heißt das aber auch, dass es womöglich jetzt erstmal doch wieder nur die Fähre von Donghae gibt und nicht mehr die von Sokcho. Weil unsere Verbindung am 11. April jetzt eben fürs erste Mal die letzte ist, die von Sokcho aus fährt. Ja, trotz der knapperen Zeit kamen wir früh genug in Sokcho an, um da noch 2 Ruhetage zu haben, bevor wir zum Fährterminal mussten. Und die Zeit haben wir dann unter anderem genutzt, um ins Daiso zu gehen, also so eine Kette von Läden für Haushaltswaren, die auch alle möglichen schönen Sachen hatten, die wir uns fast gekauft hätten, zum Beispiel ein Reinigungsset für die Fahrradkette. Aber haben wir uns davon dann nochmal zurückgehalten. Stattdessen haben wir da dann 3 große 180 Liter Plastiktüten gekauft. Die waren auch so ein bisschen aus einem stärkeren Material, also nicht einfach so Mülltüten, weil wir eben dachten, das könnte für 2 Dinge nützlich sein. Also erstens, um die Fahrräder provisorisch irgendwie einzupacken, also quasi als leichter Fahrradkarton, aber eben deutlich flexibler und leichter auf dem Fahrrad zu transportieren. Also kann man ja einfach in die Tasche einpacken, zusammengefaltet. Also es ist halt zum Beispiel in China und wohl auch in Japan so, dass wenn man eben sein Fahrrad mit in den Zug nehmen will, es gut ist oder man muss einfach was zum Verpacken dabei haben, weil das Fahrrad dann nämlich einfach als Gepäckstück durchgeht im Zweifel. Und weil wir ja keinerlei Erfahrungsberichte über so eine Fahrradmitnahme in der Fähre hatten, also zumindest in der Sokcho-Fähre. Und auch in der transsibirischen Eisenbahn ist das nicht so klar geregelt, sondern eher eine Grauzone. Da dachten wir, es kann jetzt nicht schaden, wenn wir da notfalls vorbereitet sind und einfach was dabei haben, um die Fahrräder einzupacken, wenn nötig. Kann man immer argumentieren, ja, ist jetzt ja mein Gepäck. Außerdem war es bei der Fähre offiziell so, dass man nur ein Check-in-Luggage und dann noch 2 einzelne Gepäckstücke pro Person als Handgepäck mitnehmen darf. Das heißt, wenn wir die ganzen Fahrradtaschen nicht am Fahrrad lassen können oder dürfen, dann wäre es gut, wenn wir ein paar der Fahrradtaschen einfach so in einen Plastiksack kombinieren können, um dann alles, also unsere ganzen Taschen quasi zu einem oder zu wenigen Gepäckstücken zusammenzufassen.
Ja, wir müssen vielleicht auch sagen an dieser Stelle mal, dass wir im Vorfeld dieser ganzen Aktion, also dieser ganzen Heimkehr mit der Fähre und dann mit der Transsib, schon auch so ein bisschen aufgeregt waren. Was dann natürlich an den beiden Ruhetagen direkt vor der Fährfahrt nach Russland am deutlichsten zu spüren war. Also es gab halt einfach schon ungewohnt viele, für uns jedenfalls ungewohnt viele Sollbruchstellen oder mögliche Probleme in unserem Plan, die uns einfach irgendwie Sorgen gemacht haben. Also weiß ich nicht, was, wenn sie uns mit den Fahrrädern nicht auf die Fähre lassen oder wenn sie das nur tun, wenn wir die Fahrräder in einem Fahrradkarton verpackt haben. Was, wenn uns die russischen Grenzer nicht ins Land reinlassen?
Ja, dann stünden wir dann nämlich erstmal am Fährterminal rum und müssten schauen, wie wir wieder mit derselben Fähre zurück dürfen. Oder auch wenn sie uns ins Land reinlassen, ist ja auch durchaus möglich, mal irgendeine Polizeikontrolle oder sonst was unterwegs zu geraten, wo man dann nochmal quasi irgendwelche Prozedere über sich ergehen lassen muss oder, weiß ich nicht, sonst wohin gesteckt wird. Hoffentlich nicht ins Gulag. Oder wie die Leute auf einen reagieren, weiß ja nicht, wie die jetzt, Zeiten sind ja nochmal ein bisschen weiter vorangeschritten, wie die Bevölkerung so auf einen reagiert. Wenn man da mit dem Fahrrad, wo du deine Deutschlandflaggenaufkleber drauf hast, durch die Gegend fährt.
Ja, und auch hoffentlich hat diese Hotelbuchung für Vladivostok geklappt, weil bezahlen konnten wir die halt vorab auch nicht und auf unsere E-Mail an das Hotel haben wir nie eine Antwort bekommen. Und es ist halt auch irgendwie doof, wenn man dann abends irgendwie vorm Hotel steht in Vladivostok und darf nicht rein. Muss nochmal was ganz Neues sich suchen. Und dann natürlich auch ganz entscheidend, können wir die Schaffner der Transib auch überzeugen, dass sie unsere Räder mit in den Zug nehmen. Weil, also ich meine, es gab schon einige vor uns, die das auch geschafft haben, ihre Räder da mit in die Transib mit reinzubekommen, aber halt auch wohl nie so ganz, ohne da auf Widerstand zu stoßen oder zumindest irgendwie ein bisschen diskutieren zu müssen und so. Also es ist halt nicht so, die haben kein Fahrradabteil, wo es irgendwie völlig klar ist, dass man da die Fahrräder mit reinnehmen darf, sondern man muss halt irgendwie hoffen, dass die das als Gepäckstück akzeptieren, das Fahrrad. Und ja, insofern kam da halt schon einiges zusammen, irgendwie, worüber man sich so Sorgen machen kann. Und auch wenn das jetzt natürlich alles in Summe aus unserer Sicht kein wahnwitziges Vorhaben war, weil ich meine, sonst hätten wir das jetzt ja auch gar nicht so gemacht, über die Risiken waren wir uns ja vorher im Klaren. Aber ja, die Risiken, dass halt irgendwas nicht klappt, die waren halt einfach schon irgendwie ein bisschen höher und dann auch ein bisschen schwerwiegender in den Folgen, als wir das sonst so von unserer Tour gewohnt waren. Und entsprechend waren wir da schon nicht so ganz tiefenentspannt in diesen Tagen.
Um zumindest bezüglich der Fähre genug Diskutierzeit einzuplanen, sind wir dann am Abfahrtstag auch frühzeitig zum Fährterminal hingegangen. Also Abfahrt war um 16 Uhr und um circa 11.30 Uhr waren wir dort. Ein bisschen haben die Mitarbeiter dort dann auch erstmal diskutiert, was sie mit unseren Rädern machen sollen, beziehungsweise wie sie es machen sollen. Also gewohnt waren sie das offensichtlich nicht. Haben auch gemeint, wir wären die Ersten mit Fahrrädern, zumindest bei den Mitarbeitern, auf die wir da gestoßen sind. Das Hauptproblem war aber wohl, dass halt auch die Fahrräder durch den Gepäckscanner durch mussten. Und da passen die halt einfach nicht so durch, wenn man sie nicht ein bisschen auseinanderbaut und kleiner macht. Aber sie haben, ja, sie waren super nett und haben auch eine Lösung für uns gefunden, die auch ihren Regeln entspricht. Also wir konnten die Räder mit Gepäck und allem drum und dran erstmal zum Scanner schieben. Dann haben wir dort, wie sonst auch, alle Taschen abgenommen und separat durch den Scanner gemacht. Außerdem haben wir dann das Vorderrad und den Sattel, zumindest deinen Sattel, ausgebaut, weil der ja so hoch steht. Und dann das restliche Fahrrad, ja, hat auch irgendwie durch den Scanner gepasst. Einfach war es nicht. Also von hinten hat der eine Typ das Fahrrad aufrecht gehalten, während es vom Laufband in den Scanner gezogen wurde. Irgendwann war dann sein Arm zu kurz. Und bevor auf der anderen Seite dann jemand das Fahrrad von vorne fassen konnte, ist es halt schon im Scanner umgefallen. Also ich fand es ein bisschen schlimm und ich war ein bisschen überrascht, dass du da eigentlich so lässig neben mir standst. Sonst bist du da immer ein bisschen penibler.
Ja, früher wäre ich da sicher auch 1000 Tote dabei gestorben, zu beobachten, wie da mein Fahrrad behandelt wird. Wobei an sich, finde ich, haben sie es ja noch ganz gut behandelt, aber konnte ja auch nichts dafür, dass sein Arm halt zu kurz war und das Ding dann halt im Scanner umgefallen ist und dann trotzdem vom Förderband noch mitgeschleift wurde und so. Aber ich weiß nicht, mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so empfindlich, was das angeht. Das Fahrrad ist jetzt auf dieser Reise schon so oft umgefallen, da kommt es jetzt auf das eine Mal mehr oder weniger halt irgendwie auch nicht mehr an. Und jetzt auch irgendwie auf ein paar Kratzer oder so, wäre mir jetzt auch nicht mehr so wichtig. Das Fahrrad ist jetzt ja wahrlich auch nicht mehr neu. Wenn das jetzt irgendwie am Tag 1 der Reise passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich da noch ein bisschen empfindlicher gewesen. Aber so ging ja auch alles gut letztlich. Also es fährt noch, das Fahrrad. Ich meine, wenn es den Transport auf dem Busdach auf den schlaglochlastigen Straßen zwischen Bagdad und Süleymaniye aushält, dann wird es auch aushalten, wenn es in so einem Gepäckscanner mal umfällt, denke ich.
Ja, ein paar Taschen durften wir dann am Fahrrad lassen als Aufgabegepäck und die Taschen, die wir dann für die Überfahrt gebraucht haben, durften wir als Handgepäck mitnehmen. Und die Fahrräder wurden dann mit dem Aufgabegepäck vom Personal mitgenommen und hoffentlich irgendwo auf die Fähre gebracht. Also unsere Plastiksäcke von Daiso haben wir für die Fährfahrt schon mal nicht gebraucht. Ja, dann sind auch irgendwann wir eingestiegen und haben festgestellt, dass wir in unterschiedlichen Kabinen untergebracht wurden, weil scheinbar waren diese Gemeinschaftssechserkabinen nach Frauen und Männern aufgeteilt. Die Fähre war aber nicht komplett ausgebucht, also wir mussten beide unsere Sechserkabinen mit nur je zwei anderen Männern bzw. Frauen teilen. Trotzdem galt natürlich die goldene Regel für Dormitories: egal mit wie vielen Leuten man sich das Zimmer teilt, es ist immer genau einer dabei, der schnarcht. So war es auch bei uns jeweils. Dazu kam noch, dass die gesamte 22-stündige Überfahrt war mir nicht so wohl. Also das Zusammenspiel aus Aufregung und dass es dann doch sehr, sehr stark geschaukelt hat, gerade während der Nacht. Wir hatten eine Kabine in der Mitte der Fähre und trotzdem hat es noch sehr hin und her geschaukelt. Also es gab wohl hohe Wellen und da ist mir ganz und gar nicht wohl gewesen dann und mir war schon ein bisschen übel. Aber ich musste mich nie übergeben, insofern habe ich es irgendwie ausgehalten.
Die anderen Fahrgäste, das waren augenscheinlich ungefähr zur Hälfte Russen und zur anderen Hälfte Koreaner, wobei es wohl auch eine signifikante koreanische Minderheit im Fernen Osten Russlands gibt, die sogenannten Koryo-Saram, die schon Ende des 19. Jahrhunderts ins Russische Kaiserreich auswanderten. Damals war also die Zeit, wo sich das imperialistische Japan begann, auf dem asiatischen Festland auszubreiten. Und weil es eben am nächsten lag, nahm Japan da als eine der ersten Gebiete mal Korea ins Visier. Korea wurde dann erst besetzt und später annektiert. China war die alte Schutzmacht von Korea gewesen, aber China war halt Ende des 19. Jahrhunderts selbst total geschwächt, wie wir ja auch damals in unseren Hintergrundgeschichtsteilen in unseren China-Episoden erklärt hatten. Und deswegen, weil sich Korea halt auf China nicht mehr verlassen konnte, hat Korea dann versucht, Russland im Konflikt mit Japan auf seine Seite zu ziehen. Russland griff dann auch militärisch ein. Also es kam dann 1904 und 1905 zum japanisch-russischen Krieg, der allerdings weniger um russische Gebiete geführt wurde, sondern eben eher um die koreanische Halbinsel und vor allem um Gebiete im Nordosten von China. Allerdings hat Russland diesen Krieg gegen Japan verloren und infolgedessen flohen dann auch nochmal viele Koreaner nach Russland und das Zentrum dieser koreanischen Diaspora war eben Wladiwostok. Heute leben wohl noch knapp 5000 Koreaner in Wladiwostok, auch deswegen nicht mehr so viel, weil zu Stalins Zeit viele Koreaner deportiert wurden nach Zentralasien oder in andere Teile der Sowjetunion. Auch das ist ja ein Bild, was wir schon damals in unserer Russland-Episode so beschrieben haben, weil ja auch die Kalmücken und viele von den muslimischen Minderheiten in der ganzen Sowjetunion damals verteilt wurden und dann unter Chruschtschow erst wieder in ihre Heimat zurückkehren durften. So war es eben hier auch mit den Koreanern. Unter Chruschtschow durften sie wieder nach Wladiwostok zurückkehren, haben aber natürlich nicht alle gemacht und deswegen sind es eben heute nur noch 5000 ungefähr Koreaner in Wladiwostok, was bei einer Gesamtbevölkerung von 600.000 Einwohnern in der Stadt rund 1% ausmacht. Aber jedenfalls ist es durchaus möglich, dass ein Teil der Leute auf unserer Fähre, die eher koreanisch aussahen, womöglich trotzdem russische Staatsbürger waren. So oder so könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass wir die einzigen an Bord waren, die weder Russen noch Koreaner waren. Die Stadt Wladiwostok liegt an der Spitze der sogenannten Murawjow-Amurski-Halbinsel. Diese Halbinsel ist rund 30 Kilometer lang und 12 Kilometer breit und ragt von Norden nach Süden in die Peter der Große Bucht hinein, wodurch diese Bucht in zwei Teilbuchten, also eine im Osten und eine im Westen der Halbinsel, aufgeteilt wird. Wladiwostok liegt also ganz im Süden an der Spitze dieser Halbinsel und direkt südlich von dieser Spitze liegt dann noch vorgelagert die Insel Ruski. Das heißt, es gibt eine schmale Wasserstraße, die zwischen der Spitze der Halbinsel und damit Wladiwostok und dieser Insel Ruski verläuft. Und von dieser Wasserstraße geht dann noch eine lange spitze Bucht ab nach Norden in die Halbinsel hinein und damit auch ins Stadtgebiet von Wladiwostok hinein. Und vielleicht kommt euch diese Geografie entfernt bekannt vor, also eine schmale Wasserstraße, von der dann noch eine Seitenbucht in Richtung Stadtzentrum abgeht. Das gibt's ja so auch in Istanbul, im Prinzip, also mit dem Bosporus als Wasserstraße und dem Goldenen Horn als Seitenbucht, die dann vom Bosporus aus in den europäischen Teil der Stadt vorstößt. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, es ist jetzt aber schon ein bisschen weit hergeholt, dieser Vergleich. Der Vergleich, der stammt nicht von mir. Der stammt von den Russen, die hier damals die Stadt gegründet hatten. Denn die haben die Wasserstraße hier vor Wladiwostok östlicher Bosporus genannt und die Bucht, die hier davon abgeht, Goldenes Horn. Also genauso wie in Istanbul. War mir vorher auch unbekannt, dass es im Osten von Russland noch einen zweiten Bosporus und ein zweites Goldenes Horn gibt. Seit 2012 gibt es dann hier in Wladiwostok auch ein Pendant zur Galata-Brücke, nämlich die sogenannte Goldene Brücke, die entsprechend dann einmal quer übers Goldene Horn rüber verläuft, wobei die Brücke hier in Wladiwostok eine riesige, moderne Schrägseilbrücke ist, ganz im Gegensatz zu der eher etwas schnuckeligen, historischen Galata-Brücke in Istanbul mit ihren hübschen Restaurants zwischen Fahrbahn und Wasser. Und analog zu den drei Istanbuler Bosporusbrücken gibt es dann hier auch eine Schrägseilbrücke über den östlichen Bosporus rüber zur Insel Ruski, ebenfalls seit 2012.
Ja, wir sind dann also auf unserer Fähre erstmal vom offenen japanischen Meer in die Peter der Große Bucht reingefahren, dann in diesen östlichen Bosporus abgebogen und dann vom Bosporus wiederum ins Goldene Horn reingebogen. Und das gesamte Goldene Horn ist ringsum dominiert von irgendwelchen Hafenanlagen. Also der Hafen von Wladiwostok ist mit Sicherheit der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Stadt. Und das sieht man auch, also alles voller Container und Grau und Kräne und also nicht so eine schöne Hafeneinfahrt auf jeden Fall gewesen, eher sehr industriell. Und außerdem ist Wladiwostok auch der bedeutendste Hafen der russischen Pazifikflotte und auch das sieht man. Jetzt weniger an den großen, auffälligen Kriegsschiffen, aber zumindest so ein großes Lazarettschiff lag da im Hafen und ansonsten weht überall die weiße Marineflagge mit blauem Kreuz. Und später in der Stadt waren auf den Straßen dann auch immer wieder Gruppen in Uniformen unterwegs, wahrscheinlich eben Matrosenuniformen, haben wir uns im Nachhinein dann gedacht. Unsere Fähre wurde dann im Goldenen Horn am Kai vor dem Fährterminal festgemacht. Und dann kam eine Frau von der Schiffscrew auf uns zu und meinte, ja, lasst euch ruhig Zeit, das wird noch 1-2 Stunden dauern, bis ihr aussteigen dürft, weil zuerst dürfen alle Russen aussteigen, dann alle Koreaner und zuletzt die übrigen Ausländer. Okay, wir haben es uns also vorm Fenster mit Blick auf das Lazarettschiff und die goldene Brücke gemütlich gemacht. Selber schuld, wenn sie nicht wollen, dass jemand ihre Marineflotte beobachtet. Die lassen uns ja absichtlich da quasi warten.
Ja, beim Lazarettschiff gibt es wahrscheinlich nicht so viele Geheimnisse zu sehen. Ne?
Aber wir konnten es tatsächlich auch dann gar nicht so lange beobachten, weil als die Russen noch in der Schlange standen zum Aussteigen, kam dann ein anderes Crewmitglied auf uns zu und fragte, ob wir denn die beiden mit den Fahrrädern sind. Die stehen nämlich schon unten vor der Fähre bereit und wir sollen uns um die kümmern. Also hatten wir es offenbar wieder unseren Fahrrädern zu verdanken, dass wir doch nicht so lange warten mussten, sondern sogar noch vor den meisten Russen aussteigen durften.
Ja, also haben wir dann unsere Räder da vom Kai ins Fährterminal reingeschoben und uns dann dort bei der Passkontrolle in die Schlange gestellt. Und als wir dann an der Reihe waren, da hat die Grenzbeamtin, als sie unseren Pass gesehen hat, dann aber gleich einen von ihren Kollegen dort gerufen und von denen wurden wir dann in ein Nebenzimmer geführt. Da saß man dann erstmal eine ganze Weile alleine mit unseren Fahrrädern in diesem Warteraum oder so, während hinter einer weiteren Tür mehrere Grenzer, mehrere russische Grenzer recht lautstark irgendwie auf Russisch diskutierten und wir uns da schon natürlich, ja, fragt man sich dann schon, okay, diskutieren sie jetzt da, ob sie uns reinlassen sollen, ob sie uns wieder zurückschicken sollen oder was wird da wohl gesprochen? Und irgendwann wurde ich dann auch zu ihnen hereingebeten, aber du, Belinda, du musstest draußen weiterhin alleine in dem Vorraum warten. Später durfte ich dann wieder in den Vorraum und Belinda war dann an der Reihe. Das heißt, wir wurden da so ein bisschen separat verhört. Und es waren mehr oder weniger die gleichen Fragen, wie ich sie schon damals von unserem Verhör damals in Kalmykien kannte. Also auch darüber hatten wir ja ausführlich in der Russland-Episode 48 berichtet, dass wir da auch schon eine Stunde lang verhört wurden. Oder ich in dem Fall damals nur. Und ja, diesmal haben sie im Prinzip ähnliche Fragen gestellt. Sie haben noch ein paar mehr Fragen zur Ukraine gestellt. Also ob wir schon mal dort waren, was wir ja auch waren, also nicht auf dieser Tour, aber ich war ja 2016 mal für 2 Tage mit dem Fahrrad von Moldawien aus nach Odessa gefahren und wir beide, Belinda und ich zusammen, hatten 2018 einen Roadtrip mit dem Auto nach Kiew und Minsk gemacht. Und da wollten sie dann halt genau wissen, wo wir da waren, für wie lange und wann. Und erst habe ich dann so gesagt, ja, vor 10 Jahren oder so. Und dann kam zurück, okay, was ist before or after Maidan? Und dann habe ich mich halt erstmal so ein bisschen dumm gestellt, hä, Maidan? So, ich will ja unpolitisch erscheinen, so, als würde mir das, als wüsste ich nicht, wovon sie reden. Und habe dann gesagt, ja, halt 2016, so nach dem Motto, keine Ahnung, ob das vor oder nach dem Maidan war. Und dann haben sie sich gegenseitig angeschaut und, also nachdem ich das 2016 gesagt habe und, Pozlie Maidan, also nach dem Maidan, das habe ich dann auch verstanden mit meinem Russisch. Und ja, haben dann aber halt einfach weiter noch gefragt, ob wir da Kontakt hatten zu irgendjemanden in der Ukraine, ob wir Freunde in der Ukraine haben, ob wir schon mal Geld in die Ukraine geschickt haben. Solche Sachen. Aber das konnten wir alles wahrheitsgemäß verneinen. Und ja, wir mussten ihnen dann auch noch unser Handy entsperren und geben. Und während des ganzen Verhörs hat dann der eine Grenzbeamte die ganze Zeit in meinem Handy rumgescrollt und keine Ahnung, ich konnte nicht auf den Bildschirm schauen, keine Ahnung, was der da alles gesucht hat.
Ja, ich habe im Nachhinein mal geschaut, man kann sich ja anzeigen lassen auf dem Handy, wie viel Bildschirmzeit so für welche App drauf ging und um wie viel Uhr auch, zumindest bei meinem, und da habe ich mal gespickt und ja, WhatsApp war ganz kurz, aber auch nur so eine Minute oder so offen, vor allem auch war kurz in den Einstellungen, also vermutlich E-Mail und andere gerätespezifische Nummern hat er sich dann notiert. Aber wir waren ja auch vorbereitet, das heißt, das hat uns jetzt alles nicht groß schockiert. Wir wussten ja vorher von anderen Radreisenden auch, dass die ab und zu an der Grenze verhört wurden oder auch im Land, wie wir damals ja auch. Und damals wurde unser Handy nicht untersucht.
Ja, mein Instagram hat er, glaube ich, damals bei mir auch reingeschaut, aber da konnte ich mit draufschauen. So, das haben wir so zu, er hat sich's mehr zeigen lassen von mir damals, anstatt das Handy zu nehmen und selber drin rumzuspielen.
Ja, diesmal haben wir es nicht gesehen, was sie gemacht haben, aber sie haben auf jeden Fall nichts Physisches dran angeschlossen und irgendwelche Spyware oder sowas drauf installiert. So viel konnte man sehen. Und wir haben aber entsprechend natürlich unsere Telefone vorbereitet. Wir haben also Stichworte gesucht in den Suchen von WhatsApp und sonst was und einfach irgendwas, was vielleicht kritisch aussehen könnte, im Vorhinein gelöscht, zur Sicherheit.
Ja, und politische Podcasts in der Podcast-App deabonniert und wir haben Instagram auch deinstalliert und solche Sachen. Also wir haben schon unser Handy ein bisschen uns Gedanken gemacht, was man vielleicht besser nicht findet. Ich meine nicht, dass auf Instagram irgendwas speziell gewesen wäre, was wir jemals irgendwie da gepostet hätten. Wir sind ja sowieso schon eher nicht so politisch in der Öffentlichkeit, sage ich mal, auf unseren Social-Media-Kanälen. Aber trotzdem haben wir Instagram sicherheitshalber runtergenommen. Und, ja.
Ja, daran soll es jetzt jedenfalls nicht scheitern. Und entsprechend, ja, letztlich war es natürlich ein bisschen auch noch in der Müdigkeit nach der Fähre bei mir und so ein bisschen anstrengend, aber letztlich war alles in Ordnung. Sie schienen auch relativ nett zu sein und waren eher enttäuscht, dass wir da jetzt schon mal in der Ukraine waren und sie hätten uns lieber schneller laufen lassen vielleicht oder sonst was. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein falscher Eindruck.
Keine Ahnung, aber ich meine, dadurch, dass sie halt auch alles sehr protokolliert haben am PC, ne, und es waren ja auch ähnliche Fragen, ich denke, das ist halt auch so ein bisschen so ein Standardprozedere, was von oben vorgegeben ist, was sie jetzt halt da abfragen müssen, so mehr oder weniger.
Für EU-Staatsangehörige zumindest, scheinbar.
Ja, die Russen nicht, aber ja, die Koreaner natürlich auch, nicht alle oder eigentlich keiner, ne, von denen, die da angekommen sind, waren schon nur wir, na. Ja, und dann aber eben war dann alles in Ordnung. Wir durften dann wieder rausgehen, also unsere Räder wieder aus diesem Warteraum rausschieben, durften dann auch in der Warteschlange ganz nach vorne gehen und haben dann unseren Stempel in Pass bekommen. Und dann standen wir schließlich vor dem Fährterminal auf der Straße in Vladivostok. Alles in allem würde ich sagen, das Prozedere hat vielleicht so 1,5 Stunden gedauert, so mit ein bisschen Wartezeit immer noch. Ich glaube, das reine Verhör war ein bisschen, war vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in Summe von uns beiden. So irgendwie.
Ja, wir konnten aber noch nicht direkt zu unserem Hostel fahren, weil wir mussten erstmal noch Geld wechseln, denn unsere westlichen Kreditkarten, die funktionieren in Russland ja nicht, da Russland wegen der Sanktionen vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten ist. Das heißt, man muss auf jeden Fall genug Bargeld für den ganzen Aufenthalt in Russland dabei haben. Also haben wir in Sokcho auch nochmal koreanische Won abgehoben, sodass wir mit 475.000 Won in der Tasche nach Russland übergesetzt sind. Das entspricht ungefähr 260 Euro. Außerdem hatten wir noch 240 US-Dollar und 500 Euro in Bar dabei, die wir schon seit Ewigkeiten so ein bisschen als Bargeld-Notreserve mit uns rumgeschleppt haben. Das heißt, insgesamt sind wir mit Bargeld im Wert von knapp 1.000 Euro eingereist. Allerdings hattest du damals in Neuseeland versäumt, die US-Dollar wieder vom Geldbeutel in die Tiefen der wasserdichten Taschen zu verpacken, als wir durch den 2 Wochen lang anhaltenden Dauerregen geradelt sind. Und dadurch sind die Dollarnoten immer wieder leicht feucht geworden und haben dann entsprechend ein paar Flecken und auch ein bisschen Schimmel angesetzt. Da wollte die Wechselstube in Vladivostok unsere Dollarscheine nicht annehmen. Das hatten wir zwar schon vorsichtshalber so einkalkuliert, das heißt, wir haben natürlich einen entsprechenden Puffer eingeplant, aber der war dadurch halt auch zum großen Teil schon aufgebraucht. Also man muss schon sagen, gerade wenn jetzt was Unvorhergesehenes passiert wäre, wäre es schon relativ schnell eng geworden. Also zum Beispiel hatten wir ja beim E-Visumsantrag gesagt, dass unsere Krankenversicherung auch in Russland gilt. Aber da muss man ja eigentlich immer im Fall der Fälle trotzdem erstmal selbst die Kosten vorstrecken und kriegt sie dann erst im Nachhinein wieder erstattet. Das heißt, wenn man dafür nicht genug Bargeld dabei hat, dann nutzt einem wahrscheinlich erstmal wenig, wenn seine Krankenversicherung auch in Russland gültig ist. Also am besten kein Unfall bauen war die Devise für uns.
Und nicht krank werden, was, wie man vielleicht hört, nur so semi funktioniert hat.
Ja, aber zumindest die koreanischen Won konnten wir problemlos in russische Rubel umtauschen und der Kurs war auch ganz gut. Auch ein Teil der Euros haben wir dann in der Wechselstube in Vladivostok gewechselt. Ja, also diese Wechselstube, die wir benutzt haben, die ist auch in den gängigen Apps, also iOverlander und Rolling Around drin. So haben wir die gefunden, ansonsten wäre die durchaus versteckt gewesen. Also wenn man da einfach in der Stadt vorbeiläuft, hätte man wahrscheinlich nicht direkt erkannt, dass es eine Wechselstube ist.
Von der Wechselstube ging es dann aber weiter zu unserem Hostel, das sogenannte Tiger Hill Hostel, was ja ein bisschen unheilvoller Name ist, also nicht wegen dem Tiger. Der sibirische Tiger, der ist in Vladivostok allgegenwärtig, der prangt nicht nur auf dem Stadtwappen, sondern wir sind auch an 3 verschiedenen Tigerstatuen vorbeigekommen, die willkürlich in der Stadt verteilt irgendwo aufgestellt wurden. Aber nee, also das Unheilvolle an dem Namen Tiger Hill Hostel war eher das Hill, denn das hieß, dass wir halt, um zum Hostel zu kommen, steil den Berg hochfahren mussten. Generell ist Vladivostok eine wahnsinnig hügelige Stadt und daher nicht nur wegen der fehlenden Fahrradinfrastruktur nicht besonders fahrradfreundlich. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es in Japan und Korea besonders wenige Autos gegeben hätte, hier in Vladivostok scheint die Stadt doch nochmal auf einem ganz anderen Level mit Blech vollgestopft zu sein. Das war schon auch so einer der ersten Eindrücke, die ich zumindest hatte, als wir allein schon die Parkplätze irgendwie groß, irgendwie vorm Bahnhof und so, wo alles voll geparkt mit irgendwelchen Blechkisten. Das war vielleicht in Japan und Korea ein bisschen geordneter.
Nachdem wir uns dann aber doch den steilen Anstieg auf die Spitze des Hügels hochgekämpft hatten, dann standen wir vor so einem großen Wohnblock und unten in einer Wohnung im Erdgeschoss, da war eben das Hostel eingerichtet und zu unserer Erleichterung hatte das mit der Buchung auch offensichtlich geklappt, also unser Name tauchte in deren Buchungssystem auf und wir konnten unser Zimmer beziehen. Also wir hatten ein recht kleines Zimmer, aber mit eigenem Bad und haben dafür 3.000 Rubel pro Nacht gezahlt. Das sind ein bisschen mehr als 30 Euro. Das heißt, es war schon recht teuer für das, was man bekommt, also definitiv sehr viel teurer, als wir es im Durchschnitt auf unserer Tour gewohnt waren. Aber es war jetzt auch nicht so einfach in Vladivostok überhaupt was Vernünftiges zu finden, was halbwegs bezahlbar war. Naja, das Hostel wurde von so einer jungen Frau geführt, die auch dort zu wohnen schien, zusammen mit ihrem Sohn, der vielleicht 12 Jahre alt war. Und die Gemeinschaftsküche des Hostels war dann gleichzeitig auch quasi ihre private Küche, hatten wir so den Eindruck.
Ja, private Küche, aber auch irgendwie ein bisschen privates Wohnzimmer, oder? Es lief da auch den Fernseher die ganze Zeit und die scheinen sich da irgendwie generell auch relativ viel aufgehalten zu haben. Ja, nach unserer ersten Nacht im Hostel haben wir dann einen kleinen Spaziergang durch Vladivostok gemacht. Als erstes mal zum Bahnhof, zum einen, weil der als Endpunkt der transsibirischen Eisenbahn natürlich durchaus auch irgendwo eine Sehenswürdigkeit ist. Von außen sieht er ein bisschen so aus wie so ein Hexenhäuschen. Oder hat auch vom Stil so ein bisschen an eine Bude auf einem Weihnachtsmarkt erinnert. So ein bisschen märchenhaft. Auch diese etwas verspielt, verschnörkelte Schriftart, in der der Schriftzug Vaxal Vladivostok, also Bahnhof Vladivostok, angebracht war, hat wahrscheinlich ein bisschen dazu beigetragen. Die Hauptwartehalle von innen ist dann aber schon eher pompös, mit schmucken Bodenfliesen und großen Ornamenten an der Decke, die so ein riesiges Deckengemälde einrahmen, auf dem Züge und verschiedene Gebäude aus Vladivostok und aus Moskau dargestellt sind. An der Wand prangt als eisernes Relief der russische Doppeladler. Und unten auf dem Bahnsteig ist eine alte Dampflok ausgestellt und dahinter steht der würdevolle Meilenstein mit der Nummer 9288, der den letzten und 9288. Streckenkilometer der transsibirischen Eisenbahn markiert.
Außerdem sind wir natürlich zum Bahnhof gegangen, um schon mal ein bisschen auszukundschaften, wie das da so aussieht und wo wir dann hin müssen, wenn wir von hier aus bald mit dem Zug nach Moskau fahren wollen. Und ja, was wir in dieser Mission rausgefunden haben, war eher ein bisschen beunruhigender. Also die Bahnsteige konnte man nämlich eigentlich nur durch das Bahnhofsgebäude hindurch betreten und an allen Eingängen davon gab es Sicherheitskontrollen mit Gepäckscannern. Wir würden also nicht nur den Schaffner überreden müssen, dass er unsere Räder im Zug mitnimmt, sondern zusätzlich auch erstmal noch die Security, dass sie uns überhaupt in den Bahnhof reinlässt mit den Rädern. Nachdem wir dann eben den Bahnhof ausgecheckt hatten, sind wir dann weiter am Ufer des Goldenen Horns entlang nach Osten spaziert, also erstmal bis zum Admiralski Square. Da gibt es so einen kleinen Triumphbogen zu Ehren des Zars Nikolaus II., außerdem eine kleine orthodoxe Kapelle, in der ein Glockenspiel dann gerade eingesetzt hat, als wir dort waren. Also in Tiflis wurden die verschiedenen Glocken ja noch mit ihren verschiedenen Tonhöhen von Hand bedient. Hier sind die Seile von den ganzen Klöppeln in einer Maschine zusammengelaufen, die dann im richtigen Rhythmus an den Seilen gezogen hat, damit die entsprechende Melodie ertönt. Aber ja, die markanteste Sehenswürdigkeit auf dem Admiralski Square ist wahrscheinlich eher das lange S-56 U-Boot, das du dir von innen angeschaut hast.
Ja, das ist ein sowjetisches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, das man dann für 2 Euro Eintritt auch betreten kann. Und dann kann man sich eben im Inneren das Gewirr an Rohren und die unzähligen Ventile anschauen und die sehr spartanischen, an Ketten an der Decke aufgehängten Schlafbritschen. Und die Vorrichtung zum Abschießen der Torpedos im Bug. Vom Admiralski Square sind wir dann weiterspaziert, unter der goldenen Brücke hindurch, die natürlich nur wegen dem goldenen Horn so heißt. Selbst ist sie nicht golden, sondern betongrau. Und hinter der Brücke sind wir dann für 50 Cent pro Person mit der Funicula gefahren, also mit der Standseilbahn. Und zwar hoch auf den Eagles Hill, von wo aus man dann eine etwas erhöhte Aussicht über das goldene Horn und dann auch nochmal über die goldene Brücke hat. Und damit über die ganze Stadt oder über das Zentrum der Stadt. Auf dem Rückweg sind wir dann noch auf dem Hauptplatz der Stadt vorbeigekommen, dem Ploscha Dvortsov Revoluzi. Dort steht vor allem die vermutlich größte orthodoxe Kirche der Stadt mit goldglänzenden Zwiebeltürmen. Wahrscheinlich ist sie auch noch relativ neu, denn im Innern stehen noch Gerüste rum und es wird da anscheinend noch an den Wandmalereien gearbeitet aktuell, die diese orthodoxen Kirchen von innen ja immer relativ flächendeckend schmücken. Da konnte man quasi also der Kirche noch beim Entstehen zugucken.
Zurück im Hostel sind wir dann wieder auf unser Zimmer gegangen. Dabei mussten wir im Flur an so einer Art Wasch- und Heizungsraum vorbei, dessen Tür gerade offen stand. Und als wir da im Vorbeigehen einen Blick reingeworfen haben, saß da in einem Wäschehaufen, bisschen versteckt, eine riesige graue Ratte. Bisschen erschrocken, haben wir schnell die Tür des Waschraums zugemacht. Wobei uns in der kurzen Sekunde schon auch aufgefallen ist, dass die Ratte irgendwie überhaupt nicht schreckhaft war, hat sich irgendwie ganz unbeeindruckt von uns einfach weiter die Pfoten geleckt und sie ich fand, sie sah auch irgendwie so gepflegt aus. Also nicht so, weiß ich nicht, ranzig, wie ich mir so eine Kanalratte vorstellen würde.
Also man hat zwar Ratten im Hotel in Vladivostok, aber sie sind immerhin gepflegt.
Also wir sind trotzdem jedenfalls lieber schnell in unser Zimmer geflohen und haben auch da die Tür hinter uns zugemacht. Später sind wir aber in die Gemeinschaftsküche, um dort unser Abendessen zu kochen. Und dann kam der Sohn der Hostelbesitzerin rein und hat dabei ganz beiläufig so eine Ratte gestreichelt, die er auf dem Arm trug. Und als er uns da sah, kam er auch auf uns zu und hat uns die Ratte hingehalten, damit wir sie auch streicheln konnten. Da haben wir dann schon ein bisschen erleichtert gelacht. Also offenbar ist die Hygiene unseres Hostels doch nicht so schlecht, wie wir kurz gedacht hatten. Also unser Tipp, solltet ihr jemals ein Hostel besitzen und da taucht plötzlich eine Ratte auf, tut einfach so, als wäre es euer Haustier.
Am nächsten Morgen habe ich mich dann mal noch alleine, weil du nicht mitkommen wolltest, mit dem Rad zum Leuchtturm von Vladivostok aufgemacht. Der befindet sich an der südlichsten Spitze der langen, schmalen Landzunge, die das Goldene Horn auf der westlichen Seite begrenzt. Genau genommen führt dann von der Spitze dieser Landzunge nochmal ein ungefähr 500 Meter langer und wenige Meter breiter flacher Kiesdamm einfach mitten in den östlichen Bosporus hinein. Und ganz an dessen Ende steht dann der Leuchtturm. Diesen Kiesdamm entlang muss ich dann das Fahrrad schieben, aber dann stand man eben direkt neben diesem hübschen kleinen weißen Leuchtturm mit roter Spitze, an dem dann auch schon unsere Fähre zuvor vorsichtig dran vorbeifahren musste, um auch ja nicht auf den Kiesdamm aufzulaufen. Und ja, man steht halt vor allem mitten im Bosporus, ne? Also ringsrum ist Meerwasser, das dann da auch klarer und sauberer war als die leicht ölige Brühe im Hafen des Goldenen Horns, die wir so aus der Fähre raus durchs Fenster etwas erschüttert da sehen mussten, beobachten mussten. Und hinter sich sieht man dann so ein bisschen was von der Industrie und der Hafenskyline von Vladivostok und vor sich am anderen Ufer des Bosporus, ungefähr genauso weit entfernt nur, die dann jetzt im Winter leider kahlen Laubwälder der Insel Ruski, dieser vorgelagerten Insel von Vladivostok. Und da steht man also quasi ja mitten dazwischen, mitten im Bosporus auf einer ganz, ganz, ganz schmalen Landzunge, ringsrum Wasser, zusammen mit dem kleinen Leuchtturm. Nicht der unschönste Ort für einen kleinen Ausflug, wenn man noch ein bisschen Zeit hat in Vladivostok.
Ja, ansonsten gehört zu den positiven Seiten von Vladivostok im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, sicher das Essen. Also zum einen sind die Supermärkte wieder eher nach unseren Vorlieben bestückt. Vor allem gibt es in den Supermärkten hier wieder richtige Backtheken mit einer recht brauchbaren Auswahl an frischem Brot und sonstigem süßen und herzhaften Gebäck. Das gab es ja so nicht mal in Neuseeland und Australien so richtig und natürlich schon gar nicht irgendwo sonst in Ostasien. Außerdem gibt es gute Pizzerien. Aber das Beste ist natürlich, dass die Russen offenbar auch nicht zuletzt auf die georgische Küche stehen. Und dadurch ergab sich hier für uns die seit Georgien einmalige Gelegenheit, auch mal wieder georgisch essen zu gehen. Und zwar waren wir im Restaurant Tbilisimo, also quasi direkt gegenüber vom Bahnhof, und haben uns dort einen Khachapuri und Otschakuri gegönnt. Und auch was anderes, was wir dachten, dass Batrigiani wäre, aber war es dann nicht. Trotzdem hat alles sehr gut geschmeckt und wem das jetzt auch alles nichts sagt, wir haben damals eine sehr ausführliche Episode über die georgische Küche veröffentlicht, die auch ihre ganz eigene Episode verdient. Das war Episode 43, dort könnt ihr dann nochmal nachhören, damit ihr wisst, wie lecker das alles so ist.
Ja, dieses Tbilisimo und auch die Pizzeria, in der wir waren, die fühlten sich so, was die Einrichtung und den Service angeht, schon nach moderat, nach leicht gehobenem Standard an. War auch jetzt nicht ganz billig, also so 10 bis 15 Euro pro Person kann man da mit Getränk schon rechnen, was jetzt im Vergleich zu den koreanischen und japanischen Restaurants natürlich schon ja, nicht ganz billig ist. Aber trotzdem waren die Restaurants echt gut besucht, also die schienen wirklich gut zu laufen, da war keine Spur von irgendeiner Wirtschaftskrise oder so zu erkennen. Anders sah das ein bisschen in den Einkaufszentren aus. Also da gibt es zum Beispiel das historische Kaufhaus Kunst und Albers, das im 19. Jahrhundert von deutschen Handelsunternehmern gegründet wurde. Heute heißt es natürlich nicht mehr so, sondern wird von einer russischen Kette betrieben, von GUM. Jedenfalls diese Shopping-Malls, die schienen uns doch relativ leer zu sein. Also sowohl was Läden angeht, als auch was Kundschaft angeht. Und auch in den Rezensionen auf Google Maps haben wir gelesen, dass sich da ein Besuch vor einigen Jahren wohl noch deutlich mehr gelohnt hatte als heute. Die waren relativ tot.
4 Nächte waren wir insgesamt dann in Vladivostok. Lag zum einen daran, dass es beim Zug am 16. April noch die beste Auswahl an Plätzen gab. Deswegen haben wir eben erst den Zug am 16. April gebucht. Außerdem hast du dich vor allem dafür eingesetzt, lieber noch einen Tag länger als einen Tag weniger in Vladivostok zu bleiben. Warum?
Ja, weil so eine Stadt wie Vladivostok im Vorhinein, wenn ich drüber nachgedacht habe, schon einfach irgendwie so eine gewisse Faszination in mir ausgelöst hat. Also diese Abgeschiedenheit im fernen, fernen Osten Russlands. Wohl kaum eine andere Stadt ist weiter von der Hauptstadt ihres Landes entfernt als Vladivostok. In Sibirien gelegen, da an den kalten Küsten des Nordpazifik. Irgendwie fand ich, das klingt spannend. Und außerdem wollten wir dann auch eben direkt mit dem Zug nach Moskau fahren. Das heißt, Vladivostok war im Prinzip die einzige Gelegenheit, ein bisschen Sibirien zu erleben, ohne dabei hinter einem Zugfenster zu sitzen. Im Nachhinein würde ich aber schon auch sagen, 2 statt 4 Nächte in Vladivostok hätten es wahrscheinlich auch getan. Also zum einen ist halt Vladivostok einfach nicht fahrradfreundlich genug, dass man jetzt da auch mal irgendwie vom Zentrum mal eben einen kleinen Ausflug mit dem Fahrrad in die sibirische Natur machen könnte. Also das ist einfach ein bisschen zu weit für einen Tagesausflug. Und zum anderen muss ich schon auch zugeben, dass ich mich in Vladivostok irgendwie ein bisschen unwohler gefühlt habe, so alles in allem, als ich das erwartet hätte. Also du hast es ja wahrscheinlich schon irgendwie befürchtet, dass es so kommen würde, dass du dich in Vladivostok auch nicht so wahnsinnig wohlfühlen wirst. Ja, und irgendwie habe ich mich dann zum Beispiel auch unwohler gefühlt in Vladivostok, als ich es damals von unserem ersten Russlandaufenthalt in Erinnerung hatte. Vielleicht, weil wir uns dieses Mal schon gleich bei der Einreise so einem Verhör unterziehen mussten und noch unter diesem Eindruck dann standen. Oder vielleicht spielt auch die relativ hohe Militärpräsenz in der Stadt wegen dieses Marinestützpunkts eine Rolle. Kleiner Funfact am Rande vielleicht, in der Sowjetunion, also bis 1991, war Vladivostok für alle Ausländer gesperrt, eben wegen dieses Marinehafens. Das heißt, Ausländer konnten damals nie die komplette Strecke der Transsib zu Ende fahren, sondern wurden kurz vor Vladivostok nach Nachotka umgeleitet, von wo aus dann damals die Fähren nach Japan und so abgefahren sind. Aber also man wird halt jetzt hier in Vladivostok auch immer wieder so ein bisschen daran erinnert, dass man hier in einem Land unterwegs ist, das gerade Krieg führt. Also zum Beispiel im kleinen Park hinter dem Admiralty Square gibt es ein Kriegsdenkmal. Das an sich ist jetzt in der ehemaligen Sowjetunion nichts Besonderes. Aber hier ist einer der als Statue da dargestellten Soldaten eben gerade dabei, einen kleinen Quadrocopter zu starten. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich eher kein Denkmal zum großen Vaterländischen Krieg. Wobei es solche Denkmäler natürlich schon auch gibt. Ist man immer dann so ein bisschen erleichtert, wenn man die großen Ziffern 41 bis 45 erkennt. Das ist okay. Daran dürfen Sie von mir aus gerne erinnern. Macht ja sogar Sinn, daran zu erinnern. Aber immer wenn man dann irgendwo eines dieser orange-schwarz gestreiften Bänder sieht, das ist ja so ein bisschen das Symbol in Russland aktuell für den Support ist im aktuellen Krieg in der Ukraine, dann fühlt sich das doch häufig so ein bisschen an wie so ein dumpfer Schlag in die Magengrube, wenn man daran vorbeiläuft. Also da fühlt man sich einfach nicht so wohl bei dieser Symbolik.
Ja, dazu war es ein bisschen unwohl, wenn man ab und zu dann doch den ein oder anderen Menschen gesehen hat. Also erstmal habe ich das Gefühl, Russland ist sowieso ein bisschen militaristischer als alle anderen Länder bisher. Also Leute, ganz normale Leute laufen auch irgendwie in Tarnfarben, Klamotten rum, was an sich jetzt vielleicht noch nichts sagen mag. Aber dann gab es auch den einen oder anderen, der damit Symbolik an der Kleidung rumgelaufen ist. Also entweder so Russlandflagge oder dann halt auch so ein Z-Symbol. Habe ich einmal gesehen, einer im Supermarkt, der vor uns Alkohol gekauft hat. Gutes Beispiel. Das ist ja natürlich aber nur vereinzelt. Also die meisten Leute laufen mit normalen Klamotten und sonst was rum. Und dann kann man natürlich von außen erstmal nicht schließen, wie die so drauf sind. Und zum Glück, auch wenn alle Russen meiner Meinung nach immer von Natur aus erstmal ein bisschen grimmig schaut, ist es dann so, wenn wir mit den Leuten interagiert haben, also die Leute waren dann eigentlich immer ganz nett zu uns. Also zum Beispiel gab es da so eine Putzfrau bei einem öffentlichen Klo, schon ein bisschen älter, uns angesprochen hat. Wir haben natürlich nichts verstanden, haben gesagt, dass wir aus Deutschland kommen und sie hat dann so ein paar Schnipsel Deutsch geredet, weil sie das früher damals in der Sowjetunion wahrscheinlich noch in der Schule gelernt hat. Ähnlich war es bei so einem, das kam dann auch noch beim Theater bei so einem Elternherr, der da gearbeitet hat, vor. Und dann gab es aber auch noch eine junge Bedienung in der Pizzeria, wo wir gegessen haben. Die konnte kein Deutsch. Die war aber trotzdem scheinbar überrascht genug, dass da Ausländer sind, hat uns gefragt. Haben wir auch von den Fahrrädern erzählt und dann war sie so total flashed und hat uns auch gefragt, ob wir Social Media haben und ist uns dann auf Instagram gefolgt. Wohlgemerkt, Instagram, was gesperrt ist in Russland und was man nur mit VPN benutzen kann. Also schön zu sehen, dass die Leute hier auch die Sperrungen umgehen. Das ist ja, ja auf der anderen Seite als Kontrast auch ganz nett zu sehen.
Ja, Instagram war ja damals schon gesperrt, als wir in Russland waren, aber jetzt kam auch noch WhatsApp dazu. Also das war damals noch zu erreichen, mittlerweile nicht mehr. Und dazu hat dann auch unser VPN, Proton VPN, der in China noch recht zuverlässig war, hier erstmal überhaupt nicht funktioniert in Vladivostok. Das heißt, da waren wir dann halt auch noch einigermaßen abgeschnitten so von der Außenwelt. Auch die meisten europäischen Nachrichtenseiten wie Tagesschau.de und so sind halt gesperrt. Das hat dann halt auch noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dass wir uns noch mehr abgenabelt gefühlt haben von der Welt und hat jetzt halt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass wir uns da wohler gefühlt haben.
Ja, aber der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass wir da einfach so zum Warten verdammt waren und dann dadurch nicht so die Ablenkung hatten. Also spätestens, als wir dann nach anderthalb Tagen alle Sehenswürdigkeiten gesehen hatten, haben wir halt nur noch auf unsere Abfahrt gewartet.
Ja, je näher dann die Abfahrt auch kam, desto nervöser wurde ich auch so ein bisschen. Also habe mir halt schon Sorgen gemacht, was, wenn die uns nicht in den Bahnhof reinlassen, was, wenn sie uns nicht in den Zug reinlassen mit den Fahrrädern. Ich meine, andere hatten es auch geschafft, also werden wir es schon auch irgendwie hinkriegen, aber wie viel werden wir diskutieren müssen, wie unangenehm wird das alles sein, wie stressig. Und da war ich einfach dann in den Tagen schon recht viel damit beschäftigt, diese Sorgen zu versuchen zu verdrängen oder mir einzureden, dass es am Ende schon gut gehen wird. Ich meine, es muss ja auch gut gehen, weil wir hatten halt auch nicht so wirklich so einen Plan B, ne? Also, wenn wir da nicht in den Zug reingekommen wären, wären wir schon echt blöd dagestanden am Arsch der Welt in Vladivostok.
Ja, der Zug, den wir gebucht hatten, der ist abends um 22.25 Uhr abgefahren und um 12 Uhr mittags mussten wir aus dem Hotel. Das heißt, wir mussten noch einen ganzen halben Tag in Vladivostok totschlagen. Es war zwar sonnig, aber auch sehr, sehr windig und deswegen trotzdem ziemlich kalt. Eigentlich wollten wir den Tag vor allem in den Stadtparks verbringen, aber das war dann doch viel unangenehmer, als wir uns das vorgestellt hatten mit dem Wind. Als wir dann irgendwann fast durchgefroren waren, haben wir uns dann schließlich doch noch in etwas überteuertes Café direkt am Bahnhof gesetzt und dann erst 3 Stunden vor Abfahrt zum Eingang des Bahnhofs gegangen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, ob und wie sie uns in den Bahnhof reingelassen haben, noch ein kleiner Exkurs dazu, wie wir die Transsib gebucht haben und was es da bei der Buchung zu beachten gibt. Also uns sind prinzipiell eine Handvoll verschiedener Möglichkeiten bekannt, ein Ticket für die Transsib und auch andere Züge in Russland zu buchen. Zum einen kann man natürlich ein Ticket einfach direkt am Bahnhof kaufen, so wie eigentlich überall. Allerdings kann es sein, dass die besten Plätze in diesen Zügen schon einige Tage oder sogar Wochen im Voraus ausgebucht sind. Deshalb würden wir vielleicht eher empfehlen, die Tickets nicht erst kurzfristig am Bahnhof zu kaufen oder zumindest die Verfügbarkeit stetig vorher zu prüfen. Online sind uns dann folgende Buchungsplattformen bekannt. Also erstmal die offizielle Seite der russischen Bahn, das ist rzd.ru. Die kann man aber nur aus Russland bzw. mit VPN nach Russland aufrufen. Schwierig genug, aber zahlen kann man dann dort auch nur mit russischer Karte bzw. russischem Bankkonto. Das ist also eher nur eine Option, wenn man Bekannte in Russland hat. Ansonsten gibt es noch tutu.ru. Die Website kann man zumindest von überall aufrufen, aber auch hier kann man wegen der Sanktionen eben nicht mit einer westlichen Kreditkarte bezahlen. Es gibt aber noch die Website railrussia.com. Die ist komplett auf Englisch verfügbar und akzeptiert auch westliche Kreditkarten. Dafür sind da die Tickets aber deutlich teurer. Das ist quasi so eine Touristenfalle oder sowas. Und daher haben wir die Tickets über die letzte Möglichkeit gebucht, die wir noch kennen, und zwar auf der Webseite pass.rw.by. Das ist quasi die Buchungsplattform der belarussischen Eisenbahn.
Ja, und so wie man halt auch bei der DBE online Tickets ins angrenzende Ausland buchen kann, kann man eben auch auf der Website der belarussischen Eisenbahn nicht nur belarussische, sondern eben auch russische Züge buchen. Und weil es aber keine russische Website ist, ist die nicht von den Sanktionen betroffen. Das heißt, da kann man auch mit unseren deutschen Kreditkarten bezahlen. Und soweit wir wissen, ist es dort auch nicht wirklich teurer oder kaum teurer jedenfalls, als wenn man das Ticket am Bahnhof kaufen würde. Allerdings gibt es diese Website nur auf russischer und belarussischer Sprache. Das heißt, da muss man halt gegebenenfalls ein bisschen mit Übersetzern arbeiten. Außerdem ist die Sitzplatzauswahl da ja nicht übersichtlich gestaltet. Das heißt, das ist einfach im Handling ein bisschen mühsam, die Website. Deswegen würden wir empfehlen, informieren sollte man sich erstmal auf railrussia.com bzw. tutu.ru. Das heißt, da kann man sich dann eine passende Verbindung raussuchen und auch dann dort die gewünschten Plätze im Zug aussuchen. Und wenn man sich da dann für eine Option entschieden hat, dann kann man rübergehen zu der weißrussischen Seite und dort dann einfach nur noch die Buchung selbst durchführen. Jetzt haben wir gerade gesagt, die besten Plätze, die sind gegebenenfalls schon einige Zeit im Voraus ausgebucht. Da stellt sich vielleicht die Frage, was sind denn die besten Plätze? Oder erstmal, was für Plätze gibt es überhaupt und was gibt es da zu beachten?
Also soweit wir wissen, bestehen alle Züge, die die Verbindung Vladivostok bis Moskau durchfahren, nur aus Schlafwaggons erstmal. Es gibt also nur Liegeplätze, keine Sitzplätze. Und russische Liegewägen, die gibt es grundsätzlich in drei Klassen. Also die erste Klasse, das sind Zweierabteile. Die zweite Klasse hat Viererabteile. Und die dritte Klasse sind einfach offene Schlafwagen ohne abgeschlossene Abteile. In den Zügen, die wir uns jetzt bei der Buchung zwischen Vladivostok und Moskau angeschaut hatten, gab es aber nie Waggons der ersten Klasse. Also es gab nur zweite und dritte Klasse, nennt man übrigens auch Coupé, die zweite Klasse, also die geschlossenen Abteile, und Platzkart sind dann die dritte Klasse, also der offene Waggon quasi. Und wir haben uns auch für die dritte Klasse, also Platzkart, entschieden. An sich bestehen die Waggons dieser Klasse auch erstmal aus so einer Art Abteilen, also sie sind aufgeteilt in Abschnitte mit jeweils vier Betten, also zweimal zwei Liegeplätze jeweils übereinander, die quer zur Fahrtrichtung gebaut sind. Aber im Gegensatz zur zweiten Klasse, also Coupé, sind die in Anführungszeichen Abteile der dritten Klasse zum Gang hin offen. Es gibt da also keine Wand und keine Tür, wo man von den Leuten, die vorbeilaufen, abgetrennt wäre oder den anderen Leuten im Waggon. Und außerdem gibt es in der dritten Klasse, anders als bei der zweiten Klasse, zusätzlich noch zwei Liegeplätze übereinander auf der anderen Seite des Gangs. Und dort dann parallel zur Fahrtrichtung, also parallel zum Gang auch. Und ja, wenn man dort liegt, liegt man halt, wie gesagt, parallel zum Gang und die anderen Leute laufen da ständig 10 Zentimeter neben seinem Kopf vorbei. Deswegen sind diese Plätze am Gang wahrscheinlich so ziemlich die schlechtesten, die man wählen kann. Da ist es auf jeden Fall besser, man liegt quer zur Fahrtrichtung, sodass eben nur die Füße direkt am Gang liegen und die Köpfe 2 Meter vom Gang entfernt sind. Außerdem sollte man darauf achten, ein Bett unten zu haben. Also wenn man allein reist, auf jeden Fall. Oder wenn man zu zweit unterwegs ist, dann nimmt man sich am besten 2 Liegeplätze übereinander, sodass man eben tagsüber zu zweit nebeneinander auf dem unteren Liegeplatz sitzen kann und rausschauen kann, ohne sich irgendwie mit anderen Fahrgästen koordinieren zu müssen. Denn in den oberen Betten, da kann man eben nicht sitzen, sondern nur liegen. Und das wird bei einer 7-tägigen Fahrt dann auf Dauer ein bisschen unangenehm. Und dann haben wir noch gelesen, dass es in der Mitte des Waggons, also weit weg vom Eingang am einen Ende des Waggons und den Toiletten am anderen Ende, am ruhigsten ist. Und worauf man auch drauf achten könnte vielleicht noch, ist, inwiefern die anderen beiden Plätze in seinem Abteil, also direkt gegenüber, mit denen man sich auch einen Tisch teilt, schon gebucht sind. Das kann man ja vorher auch schon auf Tuturu oder Rail Russia sehen. Und je nachdem, ob man dann eben lieber Gesellschaft oder seine Ruhe haben will, kann man mal gucken, ob die Plätze noch frei sind oder nicht. Und ja, wenn nicht, ob sie auf der gesamten Strecke von Vladivostok nach Moskau frei sind oder vielleicht nur auf einem größeren oder kleineren Teilabschnitt davon. Aber auch das kann sich natürlich danach noch ändern, wenn jemand kurzfristig bucht.
Ja, und dann ist natürlich auch noch relevant, welche Verbindungen man überhaupt auswählt. Also es gibt pro Tag und pro Richtung nämlich 2 Verbindungen zwischen Vladivostok und Moskau. eine mit Abfahrt in Vladivostok um 11 Uhr morgens ungefähr und eine mit Abfahrt ungefähr um 11 Uhr nachts. Und eigentlich ist die Verbindung am Vormittag allgemein die bessere, wird allgemein als die bessere anerkannt, würde ich sagen. Also zum einen, weil sie mal 20 Stunden schneller ist und zum anderen fährt man da den angeblich schönsten Abschnitt der ganzen Strecke, nämlich von Ulan-Ude am Baikalsee entlang nach Irkutsk, tagsüber statt nachts und ja, sieht dann halt auch was, wenn man aus dem Fenster schaut. Nachts ist halt alles schwarz. Und deswegen ist dieser Zug, der vormittags in Vladivostok abfährt, auch deutlich beliebter und entsprechend schneller ausgebucht. Da haben wir dann tatsächlich 3 Wochen vor der Abfahrt schon keine 2 Plätze übereinander quer zur Fahrtrichtung mehr gefunden. Und deswegen haben wir uns dann letztlich dafür entschieden, die andere Verbindung zu buchen, also die spätabends abfährt, weil wir da halt dann für uns abgewogen haben, lieber die besseren Plätze als die bessere Verbindung, sage ich mal. Aber ja, das ist vielleicht auch echt Geschmackssache, ne? Das würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das eine gute Idee war. Ich hätte schon gern auch den Baikalsee gesehen, aber dazu kommen wir dann später noch, wenn wir dann auch dort sind. Was hat das Ganze jetzt gekostet? Also für unser dritte Klasse-Ticket von Vladivostok nach Moskau haben wir rund 200 Euro pro Person gezahlt, plus dann nochmal gut 25 oder knapp 30 Euro fürs Fahrrad, also für ein Fahrrad pro Fahrrad. Das hat man dann aber erst bei der Abfahrt am Bahnhof gezahlt, nicht schon bei der Buchung online. Aber ja, also 200 Euro pro Person an sich erstmal für den Platz, was für über 9000 Kilometer Zugfahrt über 7 Nächte hinweg eigentlich ein ganz akzeptabler Preis ist. Kann man sich nicht unbedingt beschweren, würde ich sagen.
Ja, also kommen wir zurück zu unserem Abfahrtsabend. Wir sind dann ja mit unseren belarussischen Online-Tickets in der Tasche, die wir noch an der Rezeption von unserem Hotel in Sokcho haben ausdrucken lassen, rund 3 Stunden vor Abfahrt zum Bahnhof in Vladivostok gefahren. Wir sind dann da zum südlichen Nebeneingang gegangen, weil es da eine Rampe statt einer Treppe gab und da auch ein bisschen weniger los war. Aber auch da gab es natürlich einen Security-Check. Und die Mitarbeiterin kam uns schon entgegen und meinte, dass hier mit dem Fahrrad nichts weitergeht, haben ihr dann aber das Zugticket gezeigt. Und ja, dann können wir mit den Rädern in den Bahnhof. Aber die Räder müssen auch durch den Gepäckscanner durch, haben wir aus der Gestik irgendwie verstanden. Wir sollen sie also erstmal klein machen, quasi hat sie irgendwie gezeigt. Also auseinanderbauen haben wir verstanden, sonst passen sie ja nicht durch. Also haben wir in der Kälte vom Bahnhof alles auseinandergebaut, ähnlich wie vor einem Flug. Also Pedale ab, Sattel runter, beziehungsweise bei dir Sattel ab, Vorderrad ab, Lenker ab und quer am Oberrohr befestigt. Nur den Vorderradgepäckträger und das Schutzblech haben wir, anders als beim Fliegen, am Fahrrad lassen können, weil das ist ja nur in Längsrichtung länger und das ist für den Scanner ja egal. Ja, und so haben wir das Fahrrad dann tatsächlich gerade so durch den Gepäckscanner durchbekommen. Aber auch wieder so ähnlich wie bei der Fähre, dass man es leicht diagonal durch den Scanner schieben muss und dass es nicht besonders schonend fürs Fahrrad war. Naja, hat es überlebt. Und danach waren wir in der pompösen Wartehalle des Bahnhofs und da haben wir die Räder dann noch weiter ein bisschen verpackt, damit die auch zugsicher gemacht wurden. Also zum Beispiel haben wir das lose Vorderrad dann am Rahmen seitlich festgebunden und dann die Plastiksäcke, die wir aus Sokcho dabei hatten, drüber gezogen als Schutz oder Verpackung oder was auch immer.
Ja, da muss man wieder mal warten. Und zwar bis endlich auf der Anzeigetafel angezeigt wurde, auf welchem Gleis der Zug abfährt. Das wissen die hier offensichtlich nicht, bevor der Zug auch wirklich schon am Bahnsteig steht. Aber immerhin war unser Zug auf der Anzeigetafel leicht zu finden. Denn während alle anderen Züge dort 4-stellige Zugnummern hatten, hatte unser Zug nach Moskau nämlich die recht markante und prestigeträchtige Zugnummer 1. Also das ist russlandweit jeden Tag Zug Nummer 1. Der Gegenzug, der von Moskau kommt und dessen Ankunft in Vladivostok dann für den nächsten Morgen angezeigt wurde, also für den nächsten frühen Morgen, 6 Uhr früh morgens kommt er an, der hatte entsprechend die Zugnummer 2. Eine halbe Stunde vor Abfahrt erschien dann hinter der Zugnummer 1 auf der Anzeigetafel dann auch irgendwann die Gleisnummer auf der Anzeigetafel. Das heißt ja, eine halbe Stunde hat man dann noch Zeit, um unser ganzes Zeug von der Wartehalle runter zum Bahnsteig zu schleppen. Offenbar hat dann auch jeder Waggon seinen eigenen Schaffner bzw. seine eigene Schaffnerin. Die stehen dann auch entsprechend vor ihrer jeweiligen Waggontür, also vor jedem Waggon steht so ein Schaffner und prüft dann schon beim Einsteigen die Tickets. Andere Radreisende, hatten wir gelesen, hatten empfohlen, dass man erstmal versuchen soll, möglichst schnell die Fahrräder in den Zug zu tragen, um dann erst im Zug zu verhandeln, ob die Fahrräder jetzt auch wirklich mitkommen dürfen oder nicht. Einfach weil die Verhandlungsposition besser ist, wenn die Räder schon im Zug stehen, als wenn sie noch davor stehen. Aber wenn die Schaffnerin schon an der Türspalier steht und wartet, dann weiß ich nicht so ganz, wie das hätte funktionieren sollen. Das heißt, von diesem Plan sind wir dann kurzfristig dann auch, haben wir abgelassen, sondern sind dann halt einfach ja, mit unseren Rädern zur Schaffnerin und haben gehofft, dass die uns damit reinlässt. Die schien unsere Räder erstmal nicht in ihren Waggon reinlassen zu wollen, aber immerhin hatte sie offensichtlich eine andere Lösung im Sinn, denn sie hat dann einen Kollegen zu sich gerufen und der sprach dann sogar ein bisschen Englisch und der hat uns angewiesen, die Räder am Ende seines Waggons, das war irgendwie ein Waggon weiter, das war ein zweiter Klasse Waggon und der Waggon hat praktisch an beiden Enden Türen, aber nur die eine Tür wird immer benutzt auf der einen Seite, das heißt vor der anderen Tür am anderen Ende des Waggons, da konnten wir dann die Fahrräder in diesen Eingangsbereich vom Waggon stellen, der eh nie genutzt wird und dort standen sie dann auch niemandem im Weg offensichtlich. Und damit war dann die größte Sorge vom Tisch. Also die Fahrräder waren damit im Zug. Nur zahlen mussten wir dann für die Räder dann halt noch. Der Typ hat mich dann eben auch mitgenommen, nochmal in das Bahnhofsgebäude rein und hat dort dann mit der Ticketverkäuferin klargemacht, dass sie mal hier mir zwei Fahrradtickets verkaufen soll. Da musste ich dann eben nochmal die 5.400 Rubel zahlen, also eben die 50, 60 Euro für zwei Fahrräder. Und dann konnte ich zurück zum Zug, dann haben wir unser Gepäck noch in unseren Waggon getragen, zu unserem Platz getragen und dann saßen wir auf unseren Plätzen und es konnte losgehen.
Ja, endlich konnten wir uns erleichtert auf unsere untere Liege setzen, saßen dann da, der Zug ist losgefahren und dann konnten wir relativ schnell unser latentes Unwohlsein der letzten Tage verlieren. Die kritischsten Punkte hatten wir hinter uns. Also wir müssten zwar auf eine Art immer noch 6 Tage lang rumsitzen und warten auf unsere Ankunft in Moskau, aber wenn man eben dabei das Gefühl hat, dass sich da was bewegt, dass man vorankommt, vom Fenster sieht man es ja auch, man kommt immer weiter voran, dann fühlt sich das eben nicht mehr so an wie ein sinnloses Warten, wenn man im Hotel sitzt am gleichen Fleck oder sonst was, sondern eher ja, wie ein flottes durch die Landschaft tingeln, im beheizten, wohlig warmen Innenraum und ohne vor allem selbst Fahrrad fahren und treten zu müssen. Also ist es ja auch ganz angenehm eigentlich. Außerdem liegt Moskau dann halt einfach nicht mehr so am Arsch der Welt wie Wladiwostok. Das heißt, falls da dann irgendwas mit der Weiterreise nicht mehr so ganz klappen sollte, dann wäre es sehr viel leichter, einen Plan B zu finden als von Wladiwostok aus.
Trotzdem konnten wir in der ersten Nacht im Zug nicht so wahnsinnig gut schlafen. Also ich habe wahrscheinlich maximal 2 oder 3 Stunden geschlafen. Das ist schon deutlich weniger, würde ich sagen, als ich schlafen konnte, wenn ich sonst so in Nachtzügen unterwegs war. Vielleicht lag es auch irgendwie daran, dass der Zug irgendwie schon ganz schön ruckelig gefahren ist. Also teilweise auch, ich weiß nicht, die Kupplungen, die müssen irgendwie mega Spiel gehabt haben. Immer wieder, wenn der Zug gebremst hat, sind die ganzen Waggons von hinten auf die vorderen Waggons aufgefahren und es ist da so ein ganzer Ruck durch den Zug gegangen, als wäre ein ganzer Zug von hinten auf unseren Zug aufgefahren. Das war auf Dauer doch irgendwie einigermaßen unangenehm. Es ist bestimmt irgendwie 20 Mal am Tag oder so passiert. Also ich weiß nicht, da diese Kupplungen von den Zügen, die sie da hatten, die waren irgendwie nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, Stand der Technik. Es gab auch immer wieder komische Vibrationen, die irgendwie ganz unangenehm waren, dass man irgendwie, wenn man sich mit dem Rücken angelehnt hat, hinten an die Lehne von seinem Sitz, dass das irgendwie komisch vibriert hat und so. Es ging natürlich immer ein bisschen vom Abschnitt ab, es war jetzt nicht überall immer schlimm und an sich, sage ich mal, für einen Tag Zugfahrt auch kein Problem, aber gerade gegen Ende der Woche, die wir da im Zug saßen, wurde es dann schon irgendwie immer nerviger und mühsamer und ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich mal wieder in Deutschland Zug fahre, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das da auch so unsauber, es hat sich nicht angefühlt, als würde man wie auf Schienen fahren, es hat eher angefühlt, als würde man irgendwie durch eine Schlaglochpiste fahren, so, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber vom Prinzip, naja, und insofern an dieses ganze Geruckel und so, da musste man sich erstmal ein bisschen gewöhnen, gerade wenn man nachts schlafen wollte, aber zum Glück fährt man ja mit der Transip auch lange genug, dass man auch die Gelegenheit dafür bekommt, sich daran zu gewöhnen. Und es wurde dann auch mehr oder weniger mit jeder Nacht besser. Und ich glaube, ich konnte dann spätestens nach der zweiten, dritten Nacht konnte ich dann schon einigermaßen gut schlafen.
Ja, wir waren auch nicht allein in unserem Viererbereich. Also zunächst, schon zu Beginn, ist auch Vasili mit uns eingestiegen. Er hat das untere Bett gegenüber von uns gehabt. Ein liebenswerter Russe, 75 Jahre alt, sehr schüteres, weißes Haar. Und er konnte sogar ein paar Brocken Englisch. Also so, er konnte ein paar Brocken mehr Englisch, als du Russisch konntest. Deswegen hat man sich immer mal so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein paar Brocken Sprache zugerufen. Ja, jedenfalls einen viel angenehmeren Nachbarn hätte man sich eigentlich kaum wünschen können. Also er war genau in dem richtigen Maße redselig, sodass man sich hin und wieder nett, ein bisschen lustig auch manchmal mit ihm unterhalten konnte kurz. Aber es war auch nicht so, dass wir nicht zwischendurch auch Podcast oder Hörbuch hören konnten oder lesen konnten und so. Und er hat nicht mal geschnarcht.
Dafür aber je nachdem mal irgendwo anders im Waggon hat es geschnarcht. Also diese goldene Regel, einer schnarcht immer. Weiß nicht, vielleicht gab es auch mal eine Nacht, wo keiner so richtig, aber es, ab und zu wurde schon geschnarcht in dem Waggon. Aber halt in einem Waggon, wo 40 Leute drin waren, wurde gefühlt nicht mehr geschnarcht als auf der Fähre, wo zwei andere Leute waren. Das bestätigt ja eigentlich nur umso mehr die goldene Regel, dass halt immer einer schnarcht, egal wie viele Leute da drin sind.
Vasili hat uns erzählt, dass er 1951 auf Sachalin geboren ist. Das ist eine große russische Insel nördlich von Hokkaido, also nördlich von Japan, quasi zwischen Wladiwostok und Kamtschatka liegt die.
Ja, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, dann war die zwischen dem japanisch-russischen Krieg 1905 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch zur Hälfte von Japan besetzt. Und Vasili hat ja auch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, zumindest gesagt, dass sein Vater dort noch unter japanischer Besatzung gelebt hat, ne?
Ja, Vasili selber wurde dann Schiffsingenieur auf einem Containerschiff und ist entsprechend auf der ganzen oder fast der ganzen Welt rumgekommen. War wohl auf allen Kontinenten schon mal, außer der Antarktis zumindest. Also zumindest halt immer in den jeweiligen Hafenstädten. Also in Deutschland hat er erzählt, war auch schon mal, aber halt nur in Hamburg. Und ja, als wir jetzt mit Vasili zusammen im Zug saßen, war er gerade auf seiner Heimreise. Also er hatte 2,5 Wochen lang seine Tochter besucht, die Ärztin in Wladiwostok ist. Und jetzt fährt er eben wieder zurück in seine aktuelle Heimat am Schwarzen Meer. Was wahrscheinlich auch heißt, dass er für seinen 2,5-wöchigen Besuch in Wladiwostok auch mindestens nochmal genauso lang im Zug unterwegs ist insgesamt. Also Hin- und Rückfahrt zusammengenommen. Aber als Rentner ist Zeit wahrscheinlich nicht so ein großes Problem und der Zug ist wahrscheinlich günstiger als der Flug. Einmal wurde es auch ein bisschen politisch. Also Vasili war offenbar durchaus auch politisch interessiert. Was wir mal dran festmachen würden, dass er nicht, wie sonst eigentlich fast alle Leute, die wir in den letzten Monaten so getroffen haben, nur Angela Merkel kannte, sondern auch Scholz und Merz. Um uns da jetzt im Detail über unsere politischen Ansichten auszutauschen, dafür war die Sprachbarriere natürlich doch etwas zu groß und auch unsere Zurückhaltung, dass jetzt hier in Russland in der transsibirischen Eisenbahn im offenen Platzkartwaggon laut zu tun. Aber er hat zum Beispiel gefragt, ob es in Deutschland auch Probleme gibt, zum Beispiel mit der Immigration. Da hast du dann gesagt, dass es natürlich schon Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel wenn manche Erstklässler kein Deutsch können, woraufhin Vasili dann meinte, also wir übersetzen und interpretieren jetzt mal die Wortfetzen, die wir da verstanden haben. Das ist in Russland genau das Gleiche mit Immigranten aus Usbekistan und Tadschikistan. Die hätten da so ein Zertifikat, demzufolge sie Russisch können, aber sie können Russisch halt kaum besser als Tizian. So haben wir ihn verstanden. Die ein oder andere Aussage von Vasili können wir vielleicht auch beispielhaft wörtlich zitieren. Das ist dann auch ein ganz gutes Beispiel, auf welchem sprachlichen Niveau unsere Diskussionen gezwungenermaßen stattfanden. Er hat gesagt, Friedrich Merz, bla bla bla, Alternative für Deutschland, bla bla bla.
Musst du so ein bisschen mit russischem Akzent sagen, Friedrich Merz, bla bla bla, Alternative für Deutschland, bla bla bla. Bla 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 bla. Sympathischer Mann. 2-3 Tage später haben wir unter uns, Belinda und ich, ja erstmal nochmal so ein bisschen auch überlegt, so, weil irgendwas muss man ja sich unterhalten dort, wenn man da so ewig im Zug sitzt, wie nochmal die ganzen Präsidenten bzw. Vorsitzenden des Zentralkomitees bla 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 da von der Sowjetunion hießen. Also Lenin, Stalin, Chruschtschow, Brezhnev und dann wussten wir, ich dachte, da käme eigentlich noch jemand vor Gorbatschow und so und dann haben wir ihn einfach mal gefragt, so, weil er wird es ja wissen. Und dann hat er aber so aufgezählt und hat so gesagt, ja, Chruschtschow, Brezhnev, Gorbatschow, Jelzin, Putin, Medvedev, Putin, Putin, and after Putin, 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 Putin. Wer aufgepasst hat, hat festgestellt, dass Wassili zufolge tatsächlich niemand mehr zwischen Leonid Brezhnev und Michail Gorbatschow kam. Wir haben es nochmal nachgeschaut. Das stimmt nicht. Also Wassili sind da offensichtlich auch zwei Namen entfallen. Und zwar kommen dazwischen eigentlich nochmal kurz Juri Andropow und Konstantin Tschernenko. Aber die hatten nur relativ kurze Amtszeiten und deswegen ist es sicherlich verzeihlich, wenn man sich im hohen Alter an diese Person nicht mehr erinnert.
Ja, wenn die nur so kurz im Amt waren, war er da gerade mit seinem Containership vielleicht sonst wo auf der Welt und hat das gar nicht mitbekommen.
Aber wir wollen natürlich schon so korrekt sein, die beiden Namen nicht unter den Tisch fallen zu lassen hier. Wollen ja keine falschen Fakten verbreiten. Er hat auch erzählt, dass er entfernte Verwandte in Deutschland hat. Ich glaube irgendwie Neffen waren das, die irgendwie vor 20 Jahren von Russland nach Deutschland ausgewandert sind und jetzt dort in Deutschland leben. Und er meinte auch, dass die halt leider jetzt in den vergangenen Jahren kaum noch zum Besuch nach Russland kommen können, weil es keine Flug-, Zug- oder Busverbindungen mehr gibt. Und hat dann auch noch sowas gesagt wie, dass die Deutschen und die Russen, die sind noch Freunde oder sie sollten Freunde sein. Und hat dann auch geseufzt und sorry gesagt, was ich jetzt mal als Statement dazu interpretieren würde, welche Seite seiner Meinung nach da eher dafür verantwortlich ist, dass sich Deutschland und Russland aktuell nicht so freundschaftlich gesinnt sind. Aber ja, das war schon eher so die Ausnahme. Also die meiste Zeit haben wir uns nur über Belangloses unterhalten, also zum Beispiel wie jetzt der Ort oder der Fluss heißt, der da gerade am Fenster vorbeizieht. So nett das mit Wassili auch war, einmal sind wir dann offenbar doch in ein ziemliches Fettnäpfchen getreten, was ihm nicht gefallen hat und was er dann auch deutlich gesagt hat. Und zwar fand das offenbar ziemlich unanständig, dass wir uns am Anfang, also an den ersten zwei Abenden, die Zähne an unseren Plätzen geputzt haben. Also wir wollten halt nicht fürs Zähneputzen minutenlang das Klo blockieren von dem Waggon. Deswegen haben wir uns halt die Zähne am Sitzplatz geputzt und sind dann erst am Ende zum Ausspucken zur Toilette gegangen. Aber Wassili meinte, also in Russland ist Körperpflege und Zähneputzen, das ist was ganz Intimes und das macht man gefälligst auf der Toilette. Und das haben wir dann fortan natürlich auch so gemacht. Und dann halt das Klo immer 3, 4, 5 Minuten belegt beim Zähneputzen. Aber anscheinend macht man das in Russland so.
Insgesamt braucht der Zug genau 163 Stunden und 45 Minuten, also 6 Tage, 19 Stunden und 45 Minuten von Vladivostok nach Moskau. Und im Grunde fährt er dabei auch Tag und Nacht durch. Aber natürlich gibt es auch einige Zwischenhalte, und zwar insgesamt 129 Stück, an denen natürlich auch Passagiere ein- und aussteigen können. Aber die allermeisten Halte sind nur ganz kurz, also maximal so 5 Minuten. Nur so im Schnitt 2-mal pro Tag hält der Zug auch mal eine halbe Stunde oder länger. Aber ja, alle Zwischenstopps zusammengezählt dauern keine 20 Stunden. Das heißt, so fast 90% der Zeit fährt der Zug einfach weiter und steht nicht dumm rum. Und zur Pünktlichkeit kann man sagen, die ersten 6 Tage lang haben wir gedacht, da kann sich die Deutsche Bahn durchaus mal was abschauen, weil er hat keinerlei Verspätung gehabt. Wenn, dann kam er mal ein paar Minuten zu früh irgendwo an und musste dann da länger warten. Aber dann am letzten Tag hat er dann doch noch mal ein bisschen Verspätung gehabt, aber auch wieder durchaus reingeholt unterwegs. Abfahrtszeit in Vladivostok war ja um 22.25 Uhr. Und die ersten knapp 800 Kilometer fährt man dann nicht nach Westen, sondern erstmal noch nach Nordosten, weil Vladivostok doch noch recht weit südlich liegt und man erstmal in einem großen Bogen um die chinesische Mandschurei herum muss. Und am Ende dieser 800 Kilometer liegt die Stadt Chabarowsk. Da kam man am Mittag nach der ersten Nacht, also nach 14 kleineren Zwischenstopps, in dessen Bahnhof ein. Und dort hat man dann tatsächlich auch schon den längsten Zwischenhalt der ganzen Fahrt, nämlich 1 Stunde und 10 Minuten steht man da. Die Stadt Chabarowsk, die liegt am Fluss Amur. Das ist einer der großen und entsprechend breiten Ströme Sibiriens, den die transsibirische Eisenbahn hier auch überqueren muss. Und tatsächlich ist die Brücke über den Amur die letzte Lücke, die damals beim Bau der transsibirischen Eisenbahn geschlossen wurde. Und insofern ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für einen kleinen Exkurs, nämlich einen Exkurs über die Geschichte und vor allem den Bau der transsibirischen Eisenbahn.
Die Planung zum Bau der transsibirischen Eisenbahn, die begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin konnten die Schätze Sibiriens, also sowas wie Pelze, Holz, Bergbauprodukte und Getreide, nur mit Pferdewagen und Schiffen transportiert werden, wobei die allermeisten großen Flüsse eher in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Das heißt, das mit den Schiffen, ja, die waren nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn man Güter von Sibirien in den europäischen Teil Russlands, also in Ost-West-Richtung transportieren wollte. Und gerade Bergbauprodukte und Getreide, das ließ sich ohne Eisenbahn eigentlich überhaupt nicht so wirklich wirtschaftlich von Sibirien bis ins europäische Russland bringen. Also das wurde dann quasi erst mit der Eisenbahn überhaupt ermöglicht. Man wollte mit der Eisenbahn auch generell die Besiedlung und die wirtschaftliche Entwicklung Sibiriens ankurbeln und außerdem den internationalen Handel zwischen Europa, China und Amerika fördern und daran verdienen. Und natürlich war letztlich die Eisenbahn dann auch militärisch äußerst relevant, also zum Beispiel in dem schon vorher in dieser Episode angesprochenen russisch-japanischen Krieg. Also da haben die Japaner bei ihren Planungen für diesen Krieg, wie viele Schiffe, wie viele Soldaten soll man da ans Festland hinschicken, auch genau berechnet, wie sind die Transportkapazitäten der transsibirischen Eisenbahn, wie viele Soldaten wird Russland dran schaffen können und so. Und das hat da einfach eine mega wichtige Rolle gespielt. Aber es war wohl, solange der Hitler-Stalin-Pakt noch in Kraft war, auch eine wichtige Verbindung zwischen den Verbündeten Deutschland und Japan in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs. Da wurde wohl auch viel Güter, viel militärisches Material und so zwischen Japan und Deutschland über die Transsib ausgetauscht. Aber tatsächlich so, wenn es darum geht, was waren die eigentlichen Gründe für den Bau ursprünglich, da habe ich diese militärische Komponente gar nicht so sehr gelesen. Also anscheinend waren doch eher wirtschaftliche Erwägungen Ursache, warum man diese Eisenbahn bauen wollte. Im Westen hatte das russische Eisenbahnnetz 1886 den Ural erreicht. Der komplette asiatische Teil der transsibirischen Eisenbahn musste also dann noch in Angriff genommen werden und man begann mit dem Bau 1891 und zwar in Wladiwostok. Das heißt, man baute erstmal von Osten nach Westen, aber zwei Jahre später fing man dann auch im Westen an, genauer gesagt in der Stadt Tscheljabinsk am Ural, fing dann dort an, entsprechend in Richtung Osten zu bauen. Und nach 5-6 Jahren Bauzeit hatte der Bauabschnitt im Westen dann die Stadt Irkutsk erreicht und damit fast den Baikalsee. Der Bauabschnitt im Osten, also der von Wladiwostok ausging, der hatte eben Chabarowsk erreicht und damit das Ufer des Flusses Amur. Der Amur, der ist da aber 2 Kilometer breit und aufgrund dieser Schwierigkeit, dieser Herausforderung, hat man dann erstmal den Weiterbau pausiert bzw. vertagt an der Stelle und hat sich vorerst erstmal wieder auf den Bauabschnitt im Westen konzentriert. Der war auch schon herausfordernd genug. Also bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, war man tatsächlich beim Bau der Strecke komplett ohne Tunnel ausgekommen. Aber östlich von Irkutsk, im Bereich des Baikalsees, da wurde es dann schon deutlich bergiger. Das heißt, man musste plötzlich Tunnel und auch sehr viele Brücken bauen. Aber auch den Bau direkt am Baikalsee entlang selbst hat man erstmal vertagt. Stattdessen hat man in England 2 Fähren bauen lassen. Die hat man dann in Einzelteile zerlegt und zum Baikalsee transportiert. Und mit diesen Fähren hat man dann also erst das Baumaterial auf die andere Seite des Sees gefahren, um von dort aus dann weiter die Gleise nach Osten zu verlegen. Und später haben diese Baikalsee-Fähren dann auch ganze Züge zwischen den beiden Gleisenden im Westen und im Osten des Sees hin und her transportiert. Wenn im Winter dann das Eis auf dem See so dick wurde, dass die Fähren es nicht mehr brechen konnten, hat man teilweise sogar provisorische Schienen auf dem Eis verlegt. Und weil aber der Zug zu schwer gewesen wäre, da wäre das Eis eingebrochen, hat man die Waggons dann einzeln mit Pferden auf diesen provisorischen Gleisen über den See gezogen. Das ging ungefähr 4 Jahre lang so, dann hatte man auch endlich die Schienentrasse entlang des Ufers, des Südufers des Baikalsees komplett fertiggestellt und konnte im Prinzip dann erstmal auf die Fähren verzichten und auf das Verlegen von Schienen auf dem Eis. Trotzdem wurden diese beiden Fähren erstmal noch vorgehalten, weil es durchaus immer mal wieder zu Erdrutschen über die Bahngleise kam und die dann entsprechend temporär blockiert waren und dann konnte man eben kurzzeitig oder musste dann kurzzeitig doch wieder auf die Fähren ausweichen. Dieses Provisorium mit den Baikalsee-Fähren war aber nicht die einzige Maßnahme, um schneller mit dem Bau voranzukommen. Also oftmals wurden zum Beispiel Brücken erstmal nur aus Holz gebaut, damit man dann auf der anderen Seite der Brücke die Strecke schon mal weiterbauen konnte, damit man quasi erstmal mit dem Zug rüberkam auf die andere Seite vom Fluss oder so und dann dort entsprechend ja, weiter Material, Baumaterial hinbringen konnte, um die Strecke dort weiterzubauen. Und dann erst im Nachhinein wurden die Holzbrücken auch durch Stein oder Stahl ersetzt, was dann einfach sehr viel stabiler und haltbarer war auf Dauer. Und es wurde in vielerlei Hinsicht an Qualität gespart am Anfang. Also zum Beispiel war die Strecke natürlich erstmal nur eingleisig ausgebaut. Außerdem wurde am Material gespart, also die Gleise waren nur halb so schwer wie sonst üblich zu der Zeit. Das heißt, sie sind auch relativ leicht verbogen. Das Holz für die Schwellen war minderwertig und verfaulte nach relativ kurzer Zeit. Und Tunnel sollten eben auch so weit wie möglich vermieden werden, einfach um schneller voranzukommen. Also beim Bau. Stattdessen hat man dann eben akzeptiert, dass die Steigungen steiler waren und die Kurven enger. Das heißt, man hat akzeptiert, dass man mit dem Zug letztlich dann langsamer vorankam, dafür halt mit dem Bau schneller. Das war halt alles nicht nur sehr unfallanfällig, sondern es ging auch auf den Verschleiß, zum Beispiel von den Zugrädern. Ich habe irgendwo gelesen, dass man die alle 6 Wochen austauschen konnte, weil aufgrund der engen Kurven und so weiter die Zugräder alle so schnell verschlissen sind. Und erst im Oktober 1916, also 25 Jahre nach Baubeginn, wurde dann eben mit der Brücke über den Fluss Amur bei Chabarowsk die letzte Lücke der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn geschlossen. Allerdings gab es schon seit 1904 eine Abkürzung durch die Mandschurei, also durch chinesisches Staatsgebiet, mit der Wladiwostok an das russische Eisenbahnnetz angebunden war. Aber diese sogenannte transmandschurische Eisenbahn, die gehörte eben nicht im engeren Sinne zur transsibirischen Eisenbahn, weil sie eben durch China verlief. Und ja, entsprechend hat Russland dann trotzdem noch den Bau der eigentlichen transsibirischen Eisenbahn vorangetrieben, um eben auch eine Verbindung nach Wladiwostok vollständig im russischen Staatsgebiet zu haben. Auch nach der Fertigstellung von dieser transsibirischen Eisenbahn 1916 wurde dann natürlich weiterhin an der Transsib gebaut. Also die minderwertigen Gleise wurden sicherlich nach und nach ausgetauscht. An manchen Stellen wurden auch neue alternative bzw. verbesserte Trassen gebaut, also zum Beispiel durch neue Tunnel. Außerdem wurden viele nach Norden und Süden abgehende Stichbahnen und Nebenstrecken gebaut. Schon bis 1939 hatte man die komplette Strecke auch zweigleisig ausgebaut und man hatte sogar auch schon 1929 mit der Elektrifizierung begonnen, wobei das dann doch etwas länger gedauert hat, bis man damit fertig geworden ist. Aber immerhin, seit 2002 ist die komplette Strecke elektrifiziert. Das heißt, ja, auch wir, unser Zug ist komplett mit Elektroloks gefahren von Wladiwostok nach Moskau. Eine durchgängige asphaltierte Straßenverbindung zwischen Moskau und Wladiwostok gibt es übrigens erst seit 2010. Das heißt, fast 100 Jahre lang hatte die Transsibirische Eisenbahn quasi das Monopol, was die Anbindung des fernen Ostens Russlands anging, jedenfalls mal im Landverkehr. Also mit See- und Luftverkehr kam man natürlich auch schon früher nach Wladiwostok, aber im Landverkehr, also es gab halt keine wirklichen Straßen, sondern man war dann wirklich auf diese Transsibirische Eisenbahn angewiesen.
Ja, damit zurück nach Chabarowsk. Da waren wir stehen geblieben, bei der Brücke über den Amur, die zuletzt fertiggestellt wurde. Da hatten wir, wie gesagt, den längsten Aufenthalt an einem Bahnhof der Reise. Und dort kam auch unser Unwohlsein, kurzzeitig zumindest, wieder zurück. Denn in Chabarowsk ist eine ganze Gruppe Soldaten in Flecktarnuniform zugestiegen. Offenbar über den ganzen Zug verteilt, aber auch die ganzen freien Plätze in unserem Waggon, also so noch 15 bis 20 Stück, waren dann plötzlich von Soldaten belegt. Das heißt vor allem die ungeliebten Plätze am Gang und die übrigen oberen liegen. Also schon so die Hälfte der Passagiere in unserem Waggon waren ab Chabarowsk Soldaten. Alle von denen hatten mehr oder weniger kahlrasierte Köpfe und waren ziemlich jung, definitiv jünger als wir. Und später, irgendwie habe ich im Gespräch mitgekommen, so um die 20 oder so waren sie. Also offenbar die nächste Generation Rekruten auf dem Weg zur Grundausbildung oder so. Also Wehrpflichtige in Russland. Hoffen wir es jedenfalls mal für sie, dass es erstmal nur das ist. Naja, am Anfang war das schon sehr komisch, da dazwischen dann im Zug zu sitzen. Ganz am Anfang wollte ich auch nicht reden, damit die nicht sehen, dass wir Ausländer sind.
Hast du dann aber nicht für die gesamten 6 Tage aufrechthalten können.
Nee, das wurde mir dann auch relativ schnell klar. Ich habe mich aber jedenfalls zurückerinnert an das Tattoo-Verbot im Onsen in Japan und konnten uns so einigermaßen vorstellen, wie sich das dann für Japaner wahrscheinlich anfühlen muss, zu versuchen, neben einem Volltätowierten im Onsen zu entspannen, der ja ein offensichtliches Yakuza-Mitglied ist dort. Naja, zum Glück konnten wir uns schon recht schnell an die neuen Mitfahrer gewöhnen, zumal die sich dann auch nicht anders verhalten haben wie alle anderen Fahrgäste. Wie sollten sie sich auch sonst verhalten? Also jedenfalls haben sie jetzt nicht groß Party gemacht oder so, das lässt die Disziplin wahrscheinlich auch nicht zu. Und sie haben sich uns gegenüber auch genauso respektvoll, sage ich mal, wie allen anderen Fahrgästen verhalten. Einmal hat uns einer auch 2 Orangen geschenkt. Also ja, letztlich habe ich mich mal wieder bei Vorurteilen erwischt, auch nur weil die halt in Soldatenuniformen sind. Aber es sind halt ganz normale Jungen. Ich meine, die haben halt da ihre Wehrpflicht und müssen da halt hin, mehr oder weniger. Keine Ahnung, was die für Einstellungen haben, aber letztlich sind es halt junge Männer, die haben da Karten gespielt dann zusammen teilweise. Die meisten saßen die meiste Zeit auch am Handy, haben irgendwelche Musik gehört, Rapmusik häufig auch. War natürlich dann nicht so wie in Japan schön leise, sondern haben die auch mal ohne Kopfhörer und laut gespielt, was nicht so nett war, aber hat nichts damit zu tun, dass sie Soldaten sind. Der Gegenüber von uns hat auch einen Fantasy-Roman dabei gehabt und gelesen. Also wir können jetzt nicht genug Russisch, um zu verstehen, worüber die sich so unterhalten haben oder gar sich mit ihnen zu unterhalten. Also können wir nichts darüber aussagen, aber auf jeden Fall sind sie ja letztlich auch nicht anders, als jeder andere russische Fahrgast da im Wagen für uns auch gewesen wäre. Und deswegen, das Unwohlsein da hielt glücklicherweise nicht besonders lange an. Jeder von denen hatte auch so einen olivfarbenen Schuhkarton dabei, auf dem 5-zackiger Stern prangte, darunter der Schriftzug Amir Rossiya, also russische Armee. Da war dann offenbar ihre Verpflegung für die Zugfahrt drin. Vor allem Salzcracker und so Schälchen, die aussahen wie Katzenfutter. Wahrscheinlich halt irgend so eine Leberwurst oder Pasteten oder so Zeug. Aber offenbar hat das Armeebudget oder ihr eigener Sold, weiß ich nicht, und auch ihr Kommandant, der auch jung war, es auch hergegeben, dass sie sich unterwegs immer wieder mit Cola und Snacks zusätzlich eingedeckt haben. Also falls es das Armeebudget war, finde ich eine gute Art, dieses Budget rauszuschmeißen. Aber ja, vielleicht war es auch ihr eigenes Geld. Durch Vasili haben wir dann auch herausgefunden, dass die eben 1 Jahr lang Grundausbildung machen und das an verschiedenen Orten in Russland. Zuletzt waren sie eben in Kamtschatka, sind ja in Chabarowsk reingestiegen. Als nächstes dann offenbar nach Moskau, aber ich glaube, da steigen sie nur um. Ich habe immer wieder einen Städtenamen in den Gesprächen gehört, gerade von dem Kommandanten, der in der Nähe saß und immer geredet hat, auch mit Vasili auf Russisch. Und ich habe da immer wieder Rostov rausgehört, also womöglich geht es dahin. Offenbar kamen die Wehrdienstler auch aus ganz Russland, nämlich immer, wenn der Zug dann mal in der Heimatstadt eines Soldaten gehalten hat. Da sind die kurz ausgestiegen und draußen auf dem Bahnsteig hat dann eine Familie gewartet und ihn empfangen und die Gelegenheit genutzt, ihn kurz zu sehen und mit ihm zu tratschen. Und häufig kamen die dann auch mit Tüten frischer Wäsche oder Mamas Kartoffelsalat in den Zug zurück und haben dann noch mehr Essen gehabt, um es mit den anderen zu teilen oder nicht den Magen voll zu schlagen.
Ja, Rostov am Don, das wäre natürlich schon echt nah dran am Kriegsgebiet in der Ukraine. Aber die haben jetzt schon nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als stünde ihnen da irgendwie ein Kampfeinsatz bevor. Also die wirkten wirklich nicht besonders angespannt oder so, sondern eigentlich eher locker und gut gelaunt. Und auch die Verabschiedung mit der Familie draußen auf dem Bahnsteig, da immer bei jedem größeren Bahnhof, das war vielleicht schon manchmal ein bisschen emotional, aber jetzt auch wieder nicht so emotional, als würden sie sich womöglich nie wiedersehen. Da kann man jetzt natürlich noch viel psychologisieren, diskutieren, spekulieren. Das wollen wir jetzt hier nicht machen, natürlich. Ich meine, letztlich wissen wir es einfach nicht, was genau jetzt für unsere Mitfahrer da auf dem Plan steht. Hinter Chabarowsk liegt dann wahrscheinlich der abgelegenste Abschnitt der Fahrt. Deswegen wurde der wahrscheinlich auch zuletzt gebaut. Fast 2 Tage lang ist man da an keiner nennenswerten Stadt vorbeigekommen. Stattdessen nur Tundra aus Gräsern und Sümpfen oder endlose Birkenwälder. Jetzt im April waren die Gräser halt leider relativ braun und die Birken kahl. Ab und zu war auch der Boden mal schwarz. Offenbar brennt es da auch gerne mal. Also so wahnsinnig schön war es leider eher nicht. Ich schätze aber, das liegt schon vor allem an der Jahreszeit. Also es wäre wahrscheinlich schon deutlich cooler, hier im Sommer oder sogar vielleicht im Herbst durchzufahren, wenn die Gräser grün sind und die Birken grüne oder dann im Herbst eben sogar bunte Blätter tragen. Immerhin waren einige der Flüsse gefroren. Das war ganz hübsch anzusehen. Und wenn man ab und zu mal einen Blick in die Ferne hatte, weil man gerade irgendwie auf einem etwas erhöhten Bahndamm unterwegs war und dann in ein Seitental gucken konnte oder so, dann konnte man ab und zu auch mal die Endlosigkeit der Weite erahnen. Das war dann schon auch ganz schön. Vor allem, wenn man dann in der Ferne noch die eine oder andere schneebedeckte Bergspitze sehen konnte. An so ein paar kleinen Dörfern, die sich vermutlich nach dem Bau der Eisenbahn hier angesiedelt hatten, ist man dann schon noch ab und zu vorbeigefahren. Die bestanden meist aus schiefen Holzhäusern, die Grundstücke waren von Holzzäunen umgeben, die Straßen meist nicht asphaltiert, gerne auch mal schlammig. In vielen der Dörfern hat der Zug dann auch gehalten, also die Fernstraße, die man auch hin und wieder mal vom Zug aus sieht, die wurde ja erst in diesem Jahrhundert gebaut. Das heißt, bis dahin war der Zug für viele dieser Dörfer sicherlich die wichtigste Verbindung zur Außenwelt und entsprechend musste er dann da natürlich auch halten. Und ja, so tingelt man da halt durch die Birkenwälder und durch die Hügel, hin und wieder mal ein Dorf und das halt 48 Stunden lang, mehr oder weniger ohne Unterbrechung. Und die Landschaft vorm Fenster ändert sich da jetzt nicht so wahnsinnig. Ne, so ist es halt, wenn man von West nach Ost fährt, ändert sich es halt nicht so viel, wie wenn man von Nord nach Süd fährt. Das haben wir damals auch im Podcast beschrieben, wie auffällig wir das plötzlich fanden, als wenn Ulaanbaatar plötzlich abgebogen sind und nach Süden gefahren sind und irgendwie jede Woche war irgendwie alles anders, landschaftlich und vom Klima und so. Und ja, hier ist halt überall in Russland Birkenwald. Oder um es mit Vasili zu sagen, Russia only timber, timber, timber.
Am zweiten Abend im Zug haben wir dann auch die erste Zeitzone überquert, also von UTC plus 10 nach UTC plus 9. Wir mussten also erstmals die Uhr eine Stunde zurückstellen. Insgesamt gab es 7 Zeitzonengrenzen, die wir auf der ganzen Fahrt von Vladivostok nach Moskau überquert haben. Also im Schnitt jeden Tag eine, wobei sie sich schon eher gegen Ende Richtung Moskau gehäuft haben. Man kann sich also immer schön Stück für Stück an die neue Zeit anpassen. Ein Jetlag bekommt man da wahrscheinlich eher nicht, weil man ja einfach immer eine Stunde länger schlafen kann pro Tag. Als wir am Morgen nach der dritten Nacht im Zug aufgewacht sind, da haben wir vom Fenster auch den Fluss Ingoda gesehen. Hier gab es wieder ein paar mehr Dörfer. Und während des Frühstücks sind wir dann auch mal wieder in eine größere Stadt gefahren, nämlich Chita. Aber die eigentliche Überraschung an dem Morgen war, dass alles draußen weiß war. Und es hat auch immer noch in kleinen Flocken geschneit, die vom Wind am Fenster vorbeigepeitscht wurden. So haben wir uns das schon eher vorgestellt. Also bei unangenehm kaltem Wetter durch eine weiße Winterlandschaft zu fahren, schön aus dem Fenster zu schauen. Aber dabei eben nicht auf dem Fahrrad draußen, sondern drinnen im warmen Zug zu sitzen. Wo uns auch der heftige Gegenwind dann völlig egal sein kann. Also ja, da konnte man durch das Zugfenster wirklich das beobachten, wie man sich den sibirischen Winter vorstellt. In den Dörfern trotzen dann die kleinen Holzhäuschen im kalten Wind und den Schneeverwehungen und hier und da sieht man dann doch eine russische Oma gegen den Wind den Weg mit ihrem Stock lang kämpfen. Und die Schotterwege zwischen den Häuschen sind vereist, genau wie auch sehr große Teile der Flüsse, über die man drüber fährt oder an denen man entlang fährt.
Am frühen Abend dieses Tages haben wir dann die Stadt Ulan-Ude erreicht. Aus dem verschneiten Gebiet waren wir da wieder rausgefahren, bis wir in Ulan-Ude ankamen. Also in Ulan-Ude lag kein Schnee und der Himmel war nur leicht bewölkt. Ulan-Ude ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die mongolische Hauptstadt in Russland, also die Hauptstadt der mongolischen Minderheit, beziehungsweise genau genommen die burjatische Minderheit. Die Burjaten, das ist eine mongolische Ethnie, die eben in Sibirien vor allem lebt. Die sprechen Burjatisch, das ist eine mit dem Mongolischen verwandte Sprache, also ursprünglich zumindest. Heute sprechen sie natürlich auch vor allem Russisch. Und deren Hauptstadt, wenn man so möchte, ist eben Ulan-Ude. Sieht man im Prinzip auch schon, dass die was mit der Mongolei zu tun haben, weil Ulan-Bator, Ulan-Ude klingt ähnlich und das ist auch dasselbe Ulan, das heißt rot. Ulan-Ude ist dann auch diejenige russische Großstadt, die Ulan-Bator am nächsten liegt, und direkt südlich von Ulan-Ude liegt dann auch die wichtigste Grenze, also der wichtigste Grenzübergang zwischen Russland und der Mongolei. Außerdem trifft in Ulan-Ude die transmongolische Eisenbahn auf die transsibirische Eisenbahn. Das heißt, wenn man zum Beispiel von Moskau über die Mongolei nach Peking fahren will, dann muss man eben in Ulan-Ude die Route der transsibirischen Eisenbahn nach Süden in die Mongolei verlassen. Soweit wir wissen, gibt es allerdings heutzutage keine direkten Verbindungen mehr zwischen Moskau und Peking über die Mongolei. Aber mit ein-, zweimal Umsteigen müsste das eigentlich schon noch möglich sein, auf dieser Route von Moskau nach Peking zu fahren. Nach dem, was wir von Ulan-Ude gesehen haben, ist aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Mongolisches an der Stadt. Also wir haben keine Jurten gesehen, auch nicht irgendwie in den Vororten. Nur in einer weißen buddhistischen Stupa sind wir kurz vorbeigefahren, immerhin. Das war natürlich schon ein klares Zeichen. Aber ansonsten sieht Ulan-Ude aus wie jede andere russisch-sibirische Stadt da im Prinzip auch. Jedenfalls, soweit man es von den Eisenbahngleisen aus erkennen kann. Durch Ulan-Ude fließt der Fluss Selenga. Die Selenga, die kommt aus der Mongolei und mündet gut 100 Kilometer flussabwärts von Ulan-Ude in den Baikalsee. Und diese 100 Kilometer zwischen Ulan-Ude und Baikalsee, die fährt man dann auch mit dem Zug an der größtenteils zugefrorenen Selenga entlang. Leider ging da dann halt gerade die Sonne unter, kurz bevor wir am Baikalsee angekommen sind. Und die 200 Kilometer, die man dann da wirklich direkt am Ufer, am Südufer des Sees entlang fährt, wir saßen da eigentlich sogar dann auch auf der richtigen Seite, aber vor unserem Fenster war da halt echt nur endloses, dunkles, schwarzes Nichts zu sehen. Und nur ganz unten, wenn man irgendwie ganz steil nach unten geschaut hat, hat man vielleicht noch so ein bisschen Wellen plätschern sehen, aber wenn man dann schon ein bisschen den Blick gehoben hat, war einfach nur alles schwarz. Also wir haben leider nicht viel vom Baikalsee gesehen, so wie wir es ja auch befürchtet hatten. Aber so war es dann auch. Kein Vollmondschein oder so, der irgendwie so ein bisschen die Silhouetten erkenntlich gemacht hätte. Da war irgendwie leider nichts zu machen. Und um 3 Uhr morgens standen wir dann planmäßig 40 Minuten lang im Bahnhof von Irkutsk. Und das ist ja im Prinzip dann auch das Ende des angeblich schönsten Abschnitts der transsibirischen Eisenbahn, den wir da also wie erwartet verschlafen haben. Bis eben auf das erste kurze Stück an der Selenga entlang. Das war wahrscheinlich dann unser schönster Abschnitt. Abgesehen natürlich auch von dem verschneiten Abschnitt so. Das war natürlich auch einfach allein schon deswegen cool, weil alles weiß war.
2 Tage vorher haben mehrere der Soldaten in unserem Wagen angefangen, recht heftig zu husten. Da haben wir uns schon gedacht, ob wir da wohl verschont bleiben werden, uns auch anzustecken. So irgendwie man da eben aufeinander rumsitzt. Uns hat sich dann auch verbreitet. Und bald hat auch der Großteil des Waggons gehustet erstmal und das natürlich auch irgendwie nicht besonders rücksichtsvoll. Also dass jetzt hier nicht auch jeder eine Maske parat hat, wie es in Japan der Fall war, ist wohl klar in Russland. Aber man könnte ja trotzdem versuchen, sich beim Husten gegen die Wand zu drehen oder in die Armbeuge zu husten, anstatt einfach so direkt in den Gang und in Richtung der anderen Fahrgäste. Aber nein. Und in der Nacht am Baikalsee, da hast du vor allem dann angefangen, zwar keinen Husten zu haben, aber dafür recht heftige Halsschmerzen erstmal, warst auch schlapp und fiebrig.
Ja, also habe ich beschlossen, ich mache jetzt erstmal gar nichts an dem Tag, außer rumzusitzen und rumzuliegen da in dem Zug. Also ganz was anderes als die 3 Tage zuvor. Und außerdem habe ich gedacht, naja, hoffentlich kann ich mich halt noch auskurieren, bis der Zug am Ziel ankommt. Ist auch ein Gedanke, den man sonst wahrscheinlich nicht in vielen anderen Zügen denken würde, außer halt vielleicht so scherzhaft, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist und die Verspätung mal wieder ganz besonders lang ist. Aber in dem Fall habe ich das durchaus ernst gemeint und diese Hoffnung ernsthaft so verspürt. die Halsschmerzen, die wurden dann auch besser nach ein, zwei Tagen, aber dann fing doch noch der Husten an und na, also insofern, diese zweite Hälfte der Fahrt war das ja im Prinzip dann, die zweiten dreieinhalb Tage von den 7 Tagen insgesamt, von den 6 bis 7 Tagen insgesamt, waren für mich nicht mehr so angenehm. Aber immerhin war ich immer noch froh, dass Belinda da die ganze Zeit während dieser Zugfahrt fit blieb und ich mir da nicht auch noch Sorgen um dich machen musste. Interessanterweise hat es dich da nämlich erstmal nicht erwischt, als wir da noch im Zug waren. Am Morgen nach der 5. Nacht im Zug haben wir dann Nowosibirsk erreicht und die nächsten 1500 Kilometer hinter Nowosibirsk, die waren dann deutlich flacher als zuvor. Teilweise haben die Gleise dann bis zu 200 Kilometer am Stück schnurgerade ausgeführt. Dadurch kam man dann aber immerhin auch deutlich schneller in Richtung Westen voran als zuvor. Der Zug konnte da schneller fahren. Insgesamt ergibt sich aus der Gesamtstrecke von 9.288 Kilometern und aus der Gesamtfahrzeit, abzüglich der Zwischenhaltezeit, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 64 km/h des Zuges. Aber an dem Tag hinter Nowosibirsk, da, wenn man nur diesen Tag betrachtet, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit immerhin schon 78 km/h. Und für die normale Reisegeschwindigkeit muss man auch noch ein paar km/h draufrechnen, weil man ja vor und hinter den Bahnhöfen gerne mal relativ lang und langsam durch die Städte und ihre Industriegebiete und Plattenbausiedlungen zuckert. Das heißt, wenn man dann wirklich mal volle Fahrt hat zwischen den Städten, dann fährt man entsprechend sicherlich nochmal doch ein paar km/h schneller als die 78 km/h. Leider hat unser GPS nicht funktioniert im Zug, sonst hätte ich da über den Track natürlich noch ein paar genauere Daten zur Geschwindigkeit sammeln können. Und ich hätte auch für unsere Routenkarte nicht die ganze Strecke manuell nachzeichnen müssen. Aber ja, so habe ich eben nur diese Durchschnittswerte, die sich aus den Fahrzeiten und den Gesamtstrecken ergeben. Der limitierende Faktor ist jedenfalls wahrscheinlich schon eher der Zustand der Gleise und nicht unbedingt die Limits des Zuges selbst oder der Lok.
Ja, denn der Zug selber war nämlich eher modern. Jedenfalls kein so altes sowjetisches Modell, in dem der Wasserkessel für Tee und Kaffee noch mit einem offenen Kohlenfeuer erhitzt wurde. So hast du mir das nämlich erzählt, dass du das da 2015 mal im Zug in der Mongolei erlebt hast. Nee, der Zug hier war auf jeden Fall sicher jünger als 20 Jahre oder so. Also absolut sauber war er auch, inklusive der Toiletten. Da kann man echt nichts sagen. Da wurde auch jede Stunde geputzt, hatten sie auch so einen Putzplan da. Frische, saubere Bettwäsche war auch im Ticketpreis mit drin. Es gab auch kaltes und heißes Trinkwasser, wo man sich jederzeit kostenlos abfüllen konnte. Jeder Schlafplatz hatte auch eine eigene Steckdose zum Laden von Handys und so weiter. Und es gab sogar neben den Toiletten auch eine heiße Dusche, die man kostenlos nutzen konnte. Durchaus auch so ein Erlebnis, in so einem ruckelig fahrenden Zug zu duschen.
Ja, es war halt schon auch ein bisschen rutschig dann und ich habe ja vorher gesagt, wie ruckelig der Zug so gefahren ist und da habe ich schon versucht, mich immer so weit wie möglich mit einer Hand festzuhalten und alles andere, was man beim Duschen so macht, dann möglichst halt nur mit der anderen Hand einhändig zu machen, was auch nicht so ganz einfach ist und dann unterm Strich auch einfach ein bisschen länger gedauert hat am Ende, aber machbar war es, ich bin nicht hingefallen zum Glück.
Was es auch gab in unserem Zug, war ein Bordrestaurant. Das war uns vorher nicht so ganz klar. Wir hatten gehört oder gelesen, dass manche Züge auch keins haben und man sich darauf entsprechend nicht so verlassen kann. Deswegen haben wir auf jeden Fall mal für die gesamte Zeit im Zug unser eigenes Essen dabei gehabt. Für die ersten Tage haben wir vor allem auf Brot gesetzt. Das hält sich ja auch schon mal so 3-4 Tage. Entsprechend voll waren unsere Taschen erstmal mit Broten. Wir hatten auch noch ein paar frische Bieren dabei für die ersten Tage als frisches Obst. Und im Laufe der Fahrt sind wir dann halt mehr und mehr zu haltbaren Sachen übergegangen. Zum Frühstück vor allem Buchweizen, den wir uns dann immer am Vorabend eingeweicht hatten und dann morgens mit Rosinen und Zucker aufgewertet und gesüßt haben. Das haben wir tatsächlich damals in der Mongolei entdeckt, das mit dem Buchweizen und da auch viel drauf gesetzt fürs Frühstück. Also das war so die Buchweizenzeit unserer Tour. Nach der Mongolei gab es das aber nicht mehr wirklich zu kaufen. Also vielleicht in Australien, Neuseeland wieder, aber da gab es genug andere leckere Sachen zum Frühstück. Und jetzt in Vladivostok haben wir das quasi wieder entdeckt. Und dann braucht man halt noch was, was man nicht kochen muss, sondern was funktioniert, indem man nur heißes Wasser drüber gießt. Da ist die klassische Lösung natürlich Instant-Nudeln. Da haben wir auch ein paar Packungen dabei gehabt, aber du bist da ja nicht so ein Fan davon. Da haben wir im Supermarkt in Vladivostok auch noch ein paar Packungen Kartoffelpüree-Instantpulver gekauft, das sie in Russland scheinbar auch gerne essen.
Ja, Kartoffelbrei ist mir da auf jeden Fall lieber als Instantnudeln. Ich mag eigentlich Kartoffelbrei. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben davor aber noch nie Kartoffelbrei aus Kartoffelpulver gemacht. Aber ich war vorbereitet, denn ich hatte gelernt, das Geheimnis ist die richtige Menge Wasser im Püreepulver. Nimmst du zu viel, wird's labbrig. Nimmst du zu wenig, wird's klebrig. Wer dieses Zitat kennt von euch, wir sind auf einer Wellenlänge.
Wir hatten aber zu dieser Basis noch als Ergänzung Kekse, Salzcracker, Trockenfrüchte und so weiter natürlich dabei. Aber diese ganzen Snacks, also sowohl Instantnudeln als auch tatsächlich Instant-Kartoffelpüree und auch die ganzen Kekse-Sachen kann man auch vor Ort kaufen im Zug. Was man auch kaufen kann, es gab so einen kleinen Katalog eben zu den Snacks, die man kaufen kann. Und auch zu Souvenirs, die man kaufen kann. Da waren normale Souvenirs dabei, wie zum Beispiel ein USB-Stick in Form eines Zuges. Aber da waren auch wieder, ich sag mal, propagandistische Souvenirs dabei, wie zum Beispiel irgendwelche Medaillen mit Z drauf und sonst was.
Schlüsselanhänger mit den orange-schwarzen Bändern und solche Geschichten. Ne?
Aber immerhin, als die nette Schaffnerin von unserem Waggon bei uns vorbeikam mit den Souvenirs zum Verkaufen, dann waren da auf ihrem Tablett nur normale Sachen, wie zum Beispiel der Zug-USB-Stick und solche Sachen drauf und nicht so komische andere Sachen.
Also entweder waren die komischen anderen Sachen alle schon ausverkauft, das wäre dann die negative Interpretation, oder die laufen einfach nicht, deswegen packen sie gar nicht erst drauf. Das wäre die positive Interpretation.
Wir haben auch gehört, dass solche Zugfahrten in Russland häufig sehr gesellig ablaufen und man auf jeden Fall auch was mitnehmen soll, was man gut teilen kann. Daher hatten wir auch noch Nüsse, Schokolade und Gummibärchen dabei. Auch die Trockenfrüchte hätte man ja sonst gut teilen können. Und wir hatten eigentlich auch fest damit gerechnet, dass wir nicht drum herum kommen würden, dass uns auch das eine oder andere Glas Wodka angeboten werden wird. Aber das war bei uns nicht der Fall. Also einerseits haben wir gelesen, dass Alkohol im Zug verboten ist. Außerdem weder Vassili noch die Soldaten noch, soweit wir es mitbekommen haben, sonst wer in unserem Waggon hat gegen dieses Verbot verstoßen. Was für uns natürlich eine sehr positive Überraschung war erstmal. Und auch, dass die Soldaten keine Anstalten machten, ihr Katzenfutter mit uns zu teilen und im Gegenzug von unserer Schokolade abzubekommen, war für uns auch schon okay. Vassili haben wir mal von unserer Schokolade und auch den Keksen und so weiter angeboten, aber er hat immer dankend abgelehnt. Vielleicht darf er so süße Sachen nicht essen in seinem Alter, ich weiß nicht. Aber ja, war schon in Ordnung dann. Hatten wir für uns.
Die letzte Stadt entlang der Strecke, die wir gerade erwähnt hatten, war ja Novosibirsk. In Novosibirsk, da überquert man auch den an dieser Stelle 600 Meter breiten Fluss Ob. 600 Kilometer später folgt dann die Stadt Omsk und mit ihr auch der Fluss Irtysch. Und wiederum 600 Kilometer darauf folgt dann die Stadt Tjumen. Und dann nochmal 350 Kilometer später erreicht man dann am nächsten Tag Jekaterinburg. Also man klappert da schon einen großen Teil des Who is Who der großen südsibirischen Städte ab. Aber nicht, dass die sich jetzt aus dem Zug heraus sonderlich voneinander unterscheiden würden. Jekaterinburg liegt am östlichen Fuße des Urals und das heißt, dass wir dann am Vormittag nach der sechsten und damit vorletzten Nacht im Zug die geografische Grenze zu Europa überschritten haben. Natürlich ein emotionaler, wichtiger Moment für uns. Am frühen Morgen nach der letzten Nacht haben wir dann noch die Wolga überquert in der Stadt Kostroma und dann aber wirklich so erst 100 bis 200 Kilometer vor Moskau hat man dann gemerkt, dass sich so langsam was verändert vorm Fenster. Also die Besiedlung nahm langsam zu, die Häuser wurden ein bisschen größer, die waren dann auch eher aus Stein gebaut als aus Holz und waren auch häufiger ordentlich verputzt. Die Straßen wurden besser, es wurde auch ein bisschen grüner. Also das Gras war nicht mehr nur hellbraun, sondern eben öfter auch mal grün und manche Büsche, die hatten schon frische kleine grüne Blättchen. Also offenbar war das Klima dann hier nicht mehr ganz so kontinental, sodass der Frühling ein bisschen früher einsetzt. Und dann sind wir schließlich in Moskau eingerollt. Zu feierlicher Musik, der die Zuglautsprecher von ihrer Qualität her aber leider nicht im Mindesten gewachsen waren. Wir haben uns dann von Vasili verabschiedet, der sich schon vorzeitig aufgemacht hat, als der Zug noch rollte, um an der Tür ganz vorne in der Schlange zu stehen. Und dann um 11.10 Uhr vormittags und damit auf die Minute pünktlich, am siebten Tag nach der Abfahrt in Wladiwostok, kam dann der Zug im Kopfbahnhof Moskau-Jaroslawskaja letztmalig auf dieser Reise zum Stehen. Das war schon ein bisschen ein erhabener Moment.
Ja, das war's. Ende der Fahrt. Und die ganze Fahrt war ja irgendwie auch schon total surreal. Also da saß man 7 Tage im Zug und dann ist man am Ende plötzlich in Europa.
Ja, jetzt sind wir schon nicht geflogen und trotzdem ist es surreal, wenn man in Wladiwostok in den Zug steigt und gefühlt einmal um die halbe Welt später in Moskau aussteigt. Also in Moskau hat man, zumindest aktuell wegen der deutschen Sommerzeit, nur noch 1 Stunde Zeitunterschied zur Heimat. Das macht halt auch irgendwie anschaulich klar, wie ungewohnt nah wir plötzlich wieder bei unserer Familie und unseren Freunden sind. Im Vergleich zu unserer gewohnten Geschwindigkeit auf dem Hinweg ist halt 9000 Kilometer in 7 Tagen immer noch Warp-Geschwindigkeit. Auch wenn wir jetzt schon extra den Zug genommen haben und nicht geflogen sind, um uns ein bisschen langsamer dran gewöhnen zu können, es war immer noch zu schnell.
Aber mit surreal meine ich halt auch, dass man irgendwie 7 Tage im Zug eingesperrt ist, mit widrigen Bedingungen eigentlich. Also ist ja quasi ein riesiges Dormitory mit dem Essen und so, was man sich da immer Instant-Nudeln, Kartoffelbrei und sonst was machen muss. Aber trotzdem ist es irgendwie okay gewesen. Also geradezu entspannt, gerade im Kontrast zum Radfahren. Weil man kommt einfach trotzdem voran, aber man sitzt halt da eben quasi im Zug. Und es hat sich irgendwie gar nicht so lange angefühlt. Das war quasi eine Zugfahrt irgendwie von Karlsruhe nach Berlin, aber halt langgestreckt auf 7 Tage. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. War halt auch total surreal, dass da halt dann plötzlich eine Brigade russischer Soldaten dabei ist, neben einem. Dazu noch ganz andere Leute, unterschiedlichster Art, alle auf engstem Raum. Und am Ende fühlt sich halt alles ganz natürlich an und die Leute um einen rum, also schon irgendwie komisch. Vasili meinte auch, hier nächstes Mal sollen wir doch Coupé nehmen, Coupé ist toll. Also die zweite Klasse quasi, wo man sein abgetrenntes Abteil hat und also wir mit maximal 2 anderen Leuten im Abteil wären. Aber das fände ich wahrscheinlich irgendwie super langweilig, weil in dieser Platzkarte konnte ich schön die ganzen Leute beobachten, was die ganze Fahrt doch recht spannend gemacht hat. Also ja, ich beobachte gerne Leute, aber gerade da auch, was diese komischen Soldaten da in ihrem Alltag machen oder irgendwelche anderen Leute, wie die so aussehen. Wir hatten da auch so eine super junge Frau mit roten, gefärbten Haaren und überall Tattoos am Körper, die irgendwie so total modern und offen wirkte, die dann aber quasi mit einem der Soldaten die ganze Zeit geflirtet hat oder eher andersrum. Er hat es, glaube ich, mit ihr geflirtet. Wie auch immer, es war interessant, die Leute da alle zu beobachten, weiß ich nicht, was die Russen da in ihrem Alltagsleben da im tagelang im Zug so machen auch.
Ja, es war auf jeden Fall definitiv cool, diese ganze Fahrt, diese berühmte Transsib-Fahrt mal gemacht zu haben. Macht sich irgendwie ganz gut im Lebenslauf. Also jetzt vielleicht nicht bei der Bewerbung, aber so in meinem persönlichen Lebenslauf finde ich, es ist so ein bisschen so ein Bucketlist-Ding, würde ich sagen. Also es ist schon irgendwie ganz cool, das mal gemacht zu haben. Aber anders als bei den 6 Tagen, die wir damals im Campervan gemacht haben, da in Australien, hoffe ich bei der Transsib schon weit weniger, dass sich so eine Gelegenheit in meinem Leben nochmal ergeben wird. Also hier würde ich jetzt schon eher sagen, einmal und nie wieder. Also ich glaube, ich sehe es vielleicht nicht ganz so positiv wie du.
Ja, ich glaube, unterwegs hätte es für mich jetzt keinen Unterschied gemacht, wenn es jetzt noch einen Tag länger gedauert hätte oder so. Du meintest ja nach 4 Tagen schon, jetzt können wir auch mal gerne ankommen. Lag vielleicht auch ein bisschen an deiner Krankheit. Für mich ist es halt einfach so irgendwie weitergezogen. Weiß nicht, wie quasi in so einer Trance. Naja, so oder so blieb ja auch nach wie vor auch das ökologische Argument, das natürlich auch in Zukunft für den Zug sprechen würde, anstatt die einzige Alternative wahrscheinlich die Strecke stattdessen zu fliegen.
Ja, das stimmt natürlich. Das ökologische Argument bliebe natürlich leider bestehen, auch für die Zukunft. Also vielleicht, wenn ich nochmal nach Osten will, muss ich dann doch nochmal irgendwann mit der Transip fahren, um nicht zu fliegen. Dann werde ich aber wenigstens darauf achten, dass ich da dann was vom Baikalsee sehe, würde ich sagen. Das wäre wahrscheinlich dann schon wichtig. Wenn ich das Ganze nochmal machen müsste, dann wenigstens mit Baikalsee. Wenn man kein Fahrrad dabei hat, kann man vielleicht auch hin und wieder mal Zwischenstopps machen, um das Ganze ein bisschen aufzuteilen, ein bisschen mehr noch vom Land zu sehen. Das wäre dann vielleicht auch ganz cool. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich jemals nochmal ohne Fahrrad irgendwo hinreisen möchte in meinem Leben.
Vor allem sah es da jetzt auch zwischendurch jetzt nicht so spannend aus, muss ich zugeben.
Ja, ich denke, es gäbe schon, wenn man sich mal informiert, wird es wahrscheinlich schon das ein oder andere geben, wo es sich vielleicht auch lohnt auszusteigen. Zumindest mal am Baikalsee.
So, damit machen wir hier mal den Cut in der Mitte unserer Doppelfolge zu unserer Rückkehr in die EU. Über alles Weitere, also Moskau, die Zugfahrt nach St. Petersburg, St. Petersburg selbst und dann noch das letzte Stück mit dem Fahrrad von St. Petersburg nach Estland und ob wir jetzt doch noch kurz im Gulag gelandet sind oder nicht, davon erzählen wir dann im zweiten Teil dieser Doppelfolge, beziehungsweise dann eben in Episode 101. Und wir werden auch alles dran setzen, die möglichst schnell nach diesem ersten Teil zu veröffentlichen, also höchstwahrscheinlich schon morgen. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass der zweite Teil auch schon veröffentlicht ist, wenn ihr hier angekommen seid und das hier jetzt hört. Ansonsten sollte es zumindest nicht mehr lange dauern.
Ja, das war sie also, unsere 100. Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr uns zu unserem Jubiläum eine kleine Freude machen wollt, dann könnt ihr das gern tun, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt, sei es jetzt mündlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen dieses Podcasts auf den gängigen Podcast-Plattformen, über die ihr diesen Podcast so hört. Oder ihr könnt uns und unseren Podcast auch sehr direkt unterstützen unter paypal.me/zweiradlertouren. Vielen Dank nochmal an alle, die das schon gemacht haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das ist ja dieses Mal auch gar nicht lange hin. Ciao.
Bis gleich quasi, für uns zum Aufnehmen zumindest. Tschüss.